Ich habe heute Morgen eine WhatsApp von einem Kumpel gekriegt mit diesen Worten hier. Ich lese vor. Alter, Eagles komplett auf Steroiden in der Free Agency. Richtig Bock auf die kommende Saison. Sam, Shoutout. Merkt man gar nicht, dass du Eagles-Fan bist. Wir sind's auch und haben mindestens genauso viel Bock. Damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brotherly Talk. Es ist irgendwie eine besondere Folge heute, denn das neue Liga-Jahr in der NFL hat begonnen, mit ihm die Free Agency und es ist gerade bei den Philadelphia Eagles schon so viel passiert, bevor wir euch von denen erzählen, die da waren und von denen, die bleiben und von denen, die kommen und von denen, die vielleicht noch kommen und von denen, die leider oder zum Glück nicht mehr kommen, möchte ich euch jemanden vorstellen, der immer da ist, wenn es um die Philadelphia Eagles geht. Hi Tim und gleich zu Beginn mal eine wichtige Frage, wie geht's dir diese Woche als Philadelphia Eagles-Fan?
Hallo Flo, hallo da draußen. Ja, mein Kopf qualmt. Was war das für ein Montag? Ich wusste gar nicht, was passiert. Also Social Media explodiert, du machst irgendwie den Fernseher an, gehst auf die US-Kanäle. Absoluter Wahnsinn. Jeder wusste, Free Agency startet. Aber dass sie so startet und so viele Moves passieren, liegt es daran, dass der Salary Cap hochgegangen ist? Liegt es an, die haben alle Langeweile gehabt? Ich weiß es nicht, aber es war ein unfassbarer Wochenstart.
Howie Roseman beweist in dieser Woche jedenfalls einmal mehr, dass ihm die Kochmütze in der Free Agency echt gut steht, oder? Also let him cook, Tim. Das macht er auf jeden Fall und rührt allen Fans der Philadelphia Eagles gerade ein Süppchen mit echt guten Zutaten zusammen. Ob die dann auch schmeckt am Ende, das erfahren wir leider nicht vor September, aber es riecht schon mal ganz gut, finde ich. Und den Beweis, dass es echt gut riecht, hat uns gerade Ted Prescott geliefert. Habt ihr richtig gehört? Ted Prescott ist der Bruder von Dak Prescott und Ted schreibt bei X: Wenn es nicht vorher schon klar war, dann jetzt, die Eagles haben das beste Front Office in der NFL. Tim, auch mit Blick auf die letzten Jahre, würdest du das unterschreiben?
Also auf jeden Fall eins der besten der Liga. Das definitiv, ob sie das Beste haben, weiß ich nicht. Wenn das ein Cowboy-Bruder sagt, dann muss da was Wahres dran sein. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, es wird nicht mehr lange dauern, dann spielt Micah Parsons bei uns. Weil der findet es auch ganz geil, was in Philadelphia passiert.
Ja, der findet auch einen Roster-Move von den Philadelphia Eagles ganz geil. Der hat nämlich diesen Roster-Move mit einem ironischen Spruch versehen. Und zwar mit dem, also übersetzt hat er, glaube ich, geschrieben, widerlich. Worüber wir da sprechen, dazu gleich mehr. Wir wollen euch zu Beginn kurz erzählen, wie wir diese Folge vom Brotherly Talk heute gestalten. Tim hatte eine super Idee, finde ich. Und ich habe es in der Begrüßung schon mal lose angeteased. Wir starten gleich mit ein paar Abgängen bei den Eagles. Da gibt es durchaus solche, die erwähnenswert sind. Denn die haben sicher Auswirkungen auf die Free Agency und den bevorstehenden Draft vielleicht auch. Und dann freuen wir uns über Vertragsverlängerungen und die wichtigsten Neuzugänge bei den Eagles, inklusive der Verpflichtung von Saquon Barkley natürlich. Wir versuchen das alles für euch einzuordnen, so gut wir können. Natürlich auch die Meinungen gerade zu diesem Deal, denn die waren nicht alle positiv. Und dann gibt es noch ein paar Spieler, die bei anderen Teams gelandet sind. Auch die werden ihren Platz finden hier im Podcast zurecht, denn einer betrifft Tims Take. Und da dürfen wir natürlich nicht schweigen, Tim. Zum Abschluss dann noch weitere Gerüchte und der Blick nach vorn sowie ein PFF. Unser Philly Fun Fact, der heute auf eine Art auch mit dem Signing von Saquon Barkley zu tun hat. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in diese Free Agency Küche, wo es so gut riecht. Und rein in die Hot Topics mit zwei Spielern, die nicht mehr Teil der Franchise sind. Und Tim, der Abgang von Fletcher Cox, der kam zwar nicht mehr überraschend, traurig ist er aber irgendwie trotzdem.
Ja, und um direkt deine Analogie aufzugreifen, diese zwei Zutaten zu der Free Agency Suppe, die haben überhaupt nicht geschmeckt. Das also stimmt. Fletcher Cox ist am Ende genau das eingetreten, was wir vermutet hatten. 2012er First Round Pick der Eagles aus Mississippi State von den Bulldogs, war jetzt 12 Jahre bei den Eagles. Wir haben es vor ein paar Wochen schon gesagt, als wir es vermutet haben, dass es soweit sein könnte, dass er gemeinsam mit Kelce seine Karriere beenden wird. Hat den Super Bowl gewonnen mit den Eagles, ist ein 6-maliger Pro Bowler. Ist übrigens, Fun Fact, auch an dem Rande schon in der frühen Phase der Folge heute, Rekord eines Eagles Defensive Tackles. Es gab es noch nie, 6-mal Pro Bowl, 1-mal First Team All-Pro, 3-mal Second Team All-Pro. Er war in dem NFL 2010er All-Decade Team, er war 2012er All-Rookie Team und er hatte, nächster Fun Fact, 188 Career Games. Das ist der Rekord eines Philadelphia Eagles Defensive Tackles. Also von daher hat er wirklich große Spuren hinterlassen. Er war ein sehr großer Mann. Hat immer noch eine letzte Saison wirklich gut performt, mit 5, 6, 17 Quarterback Hits. Und ja, es ist schade, dass er nun nicht mehr in Kelly Green und auch natürlich nicht in Midnight Green zu sehen sein wird. Er hat eine große Karriere, große Fußstapfen hinterlassen und man kann nur sagen, it was a heck of a ride.
Sehr schön. Und ihr könnt es nicht sehen, aber Tim, ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt, Tim scheint einen recht großen Kleiderschrank zu haben mit Philadelphia Eagles Jerseys. Komm, erzähl, was hast du heute an?
Heute, da kommen wir gleich noch drauf, weil es gibt natürlich einen Team-Captain, über den ich besonders happy bin. Von daher würde ich es kurz hinten anstellen. Ihr dürft noch ein bisschen rätseln, welches Trikot hat Tim wohl heute in der Folge
an? Du hast gar nicht Fletcher Cox an. Ich dachte, du hättest Fletcher Cox an. Ach so,
nein.
Dann bloß nichts sagen. Okay. Ja, ach so, jetzt sehe ich auch
die Nummer. Ja, genau. Ich halte sie mal kurz, das könnt ihr nicht sehen, in die Kamera. Also natürlich perfekt vorbereitet. Ich musste mich entscheiden zwischen Fletcher Cox, den ich auch sehr gerne mag, und einem anderen Spieler, auf den wir noch zu sprechen kommen. Aber geben wir erstmal sozusagen die letzte Ehre an Fletcher Cox. Großartige Karriere. Und damit haben wir ja auch schon drüber gesprochen, müssen wir ein Thema sozusagen schon ein bisschen vorziehen, nämlich was für Gerüchte haben sich eigentlich erledigt? Und Flo hat es vor allen Dingen gesagt, dass er ihn gerne in Midnight Green sehen würde, nämlich Christian Wilkins, Flo. Den werden wir nun nicht mehr als Ersatz für Fletcher Cox sehen.
Und jetzt haben wir extra dieses schöne Foto mit Christian Wilkins bei Instagram gepostet. Dann ist das halt so. Christian Wilkins hat natürlich einen Monster-Deal bekommen bei den Las Vegas Raiders. 4 Jahre bis zu 110 Millionen, 84,75 Millionen garantiert. Also ich freue mich für den Jungen, genauso wie Jalen Ramsey sich übrigens freut. Das finde ich schön, dass auch mal von einem aktiven Spieler dann so einfach applaudiert wird aus der Ferne und gesagt wird, hey, ich freue mich für den, obwohl der jetzt weg ist und nicht mehr mein Teamkamerad ist bei den Miami Dolphins. Aber ich freue mich einfach, dass so ein Spieler dann auch angemessen vergütet wird in dieser Liga. Also 110 Millionen, 84,75 garantiert. Glückwunsch, Christian Wilkins. Und ganz ehrlich, da wird es bei den Raiders ordentlich knallen in der Defensive Line.
Ja, das würde ich auch sagen. Wahrscheinlich wird es nur in der Defensive knallen und weniger in der Offensive.
Naja,
aber absolut, immerhin. Und da haben sie sich schon was Schönes zusammengebastelt. Natürlich einen unglaublich großen Cap-Hit, den sie bei Defensive End jetzt haben mit beiden Seiten. Aber gut, das ist deren Strategie, ist sicherlich eine gute Strategie. Kennen ja auch die Eagles in der D-Line und auch in der O-Line zu investieren. Das machen jetzt die Raiders. Den werden wir also nicht sehen. Und dementsprechend jetzt in der sehr frühen Phase der Folge würde ich gerne schon mal den Tim's Take raushauen für diese Woche.
Was?
Wir sehen es natürlich. Ja, ich bin heiß. Und der Take wird dieser sein. Fletcher Cox hinterlässt eine große Lücke, nicht nur in der Kabine, weil er natürlich auch als einer der Team-Captains einer der Köpfe war im Locker-Room, der natürlich auch vorne weggegangen ist, aber natürlich auch sportlich. Und dementsprechend ist es völlig klar, auf Defensive Tackle gibt es einen Need. Klar, wir haben drüber gesprochen, wir haben zwei junge Talente, die vielleicht diese Lücke füllen können. Ich glaube aber, und so haben die Eagles immer agiert, so hat Howie Roseman immer agiert, dass man sich da schon auch sehr breit aufstellt und immer wieder schon auch die nächsten holt, die dann in 2 Jahren vielleicht dann sozusagen in die Presse springen können. Deswegen mein Tim's Take diese Woche: Die Eagles werden entweder in der ersten oder in der zweiten Runde des Draft Defensive Tackle adressieren.
Leg dich fest, erste oder zweite?
Oh, jetzt machst du es aber schwierig.
Nee, komm, wir machen erste oder zweite. Ist okay.
Erste oder zweite, es ist immer noch gewagt, weil wir wissen auch, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, dass es noch andere große Needs gibt. Und Defensive Tackle habe ich bisher, um ehrlich zu sein, noch nirgendwo gesehen. Deswegen dachte ich lehne mich mal in der Hinsicht aus dem Fenster. Ich hoffe, ich falle nicht raus.
Nummer 22, Nummer 50, Nummer 53, Nummer 97 als Compensatory Pick, Nummer 160, Nummer 170 ebenfalls Compensatory, Nummer 171 ebenfalls Compensatory, Nummer 189 und Nummer 210 ebenfalls Compensatory. Das sind die Draftpicks der Eagles und wir wollen sehen, ob das eintritt, was Tim in seinem Take in Runde 1 oder 2 prognostiziert hat. Ebenfalls weg, übrigens nach 6 Jahren mit den Eagles, Veteran Corner Avonte Maddox. Der ist 2018 in der 4. Runde an Nummer 125 gepickt worden. 38 Starts bei insgesamt 64 Spielen, 245 Tackles, 13 für Raumverlust, 31 Pass Deflections, 4 Picks, 3 Sacks, 8 Forced Fumbles und eine Fumble Recovery. 2021 wurde er zu einem der besten Nickel Corners in der Liga. Ist in dem Jahr von Pro Football Focus, fand ich ganz spannend, unter die besten 20 Corners der NFL gerankt worden. Hat da ja auch eine Vertragsverlängerung bekommen. Letztes Jahr, da lief es nicht so gut für ihn. Hat er sich in Woche 2 verletzt am Brustmuskel und hat sich dann total tapfer zurückgekämpft. Das sage ich deshalb, weil er dafür übrigens, kleiner Fun Fact, von seinen Mitspielern mit einem Award ausgezeichnet worden ist. Kennst du den Adblock Courage Award?
Nein, den kenne ich noch nicht.
Hat Avonte Maddox dafür bekommen, dass er im Zuge einer Verletzung eben so tapfer weitergemacht hat, sich durchgekämpft hat. Und dafür hat er von den Eagles-Spielern den Adblock Courage Award im vergangenen Jahr bekommen. Ist dann für die letzten beiden Spiele in der Regular Season und für die Playoffs ja zurückgekommen. Oder muss ich dafür das Playoff sagen?
ja,
leider. Ne? So, jetzt ist also Schluss bei den Eagles. Der zweite Starter in der Secondary neben Safety Kevin Byard, den die Eagles entlassen haben. Sein Cap-Hit für 2024, also der Anteil, mit dem er die Gehaltsobergrenze der Eagles in der kommenden Saison belastet hätte, wären 9,6 Millionen Dollar, Tim. Ein kleines Fragezeichen bleibt, und das hat mich gewundert. NFL-Insider Adam Schefter, der hat nämlich getweetet, dass beide Seiten weiter im Austausch bleiben und offen für eine Reunion sind. Kannst du das einordnen und glaubst du an sowas?
Ich kann es mir zumindest vorstellen, weil du hast es ja erwähnt, er ist offensichtlich ja im Lockerroom extrem beliebt, sonst hätte er auch diesen Award nicht gewonnen. Er ist ja auch der WG-Kollege von Dallas Goedert und hat dementsprechend auch natürlich über die letzten Jahre sich eine Stellung bei den Eagles erarbeitet, die durchaus als sehr wertvoll zu betrachten ist. Was ich sagen würde ist, du hast es ja gesagt, die Eagles haben jetzt den zweiten Starter verloren neben Byard. Das würde ich so ein bisschen zumindest in Klammern setzen. Er war leider, und das ist das große Problem und sicherlich auch der Hauptgrund, warum die Eagles am Ende sich von ihm getrennt haben, natürlich kaum gespielt. Also ja, wenn er gesund war, war er auf jeden Fall immer ein Starter. Leider ist das nun in den letzten Saisons nicht allzu häufig passiert. Und ich meine, du hast den Cap-Hit erwähnt, den er verursacht hätte, wenn er denn geblieben wäre. So spart das den Eagles. Es gibt natürlich noch ein paar Leistungen, die zu zahlen sind an ihn. So spart es den Eagles immerhin 2 Millionen Dollar für den aktuellen Salary Cap. Und ja, vielleicht findet man wirklich eine teamfreundliche Lösung, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er auf Basis seiner Verletzungshistorie es nicht so ganz einfach haben wird, ein neues Team zu finden, das ihm dann vielleicht auch einen höheren Preispunkt zahlt, als die Eagles vielleicht auf Basis seiner Stellung im Team anbieten werden. Long story short, ich würde es nicht ausschließen, aber das müsste dann schon sehr teamfreundlich sein, weil leider sein Körper ja in den letzten Jahren nicht mehr so mitgespielt hat.
Und das Thema Verletzungen wird uns weiter beschäftigen heute in dieser Folge vom Brotherly Talk. Zwei Spieler verabschieden wir noch schnell in die ewigen Eagles-Jagdgründe. Marcus Mariota nämlich und Nicholas Morrow. Tim, schieß los.
Ja, Marcus Mariota wechselt. Und zwar wechselt er zu den Washington Commanders. Ein Jahr, 6 Millionen Dollar. Also auch dort wird er der Backup-Quarterback sein. Auf Basis der Leistung, die wir gesehen haben, ist es sicherlich verkraftbar, so würde ich es mal formulieren. Wir werden sicherlich auf die QB2-Diskussionen auch mal zu einem späteren Zeitpunkt kommen. Ich finde es, um ehrlich zu sein, gut. Ich finde eher, dass man dort vielleicht nochmal frisches Blut reinbringen muss. Vielleicht auch mal bewusst jemanden, der ein anderes Spielschema hat als Hurts. Das war so ein bisschen die Ratio zu sagen, man geht auf Marcus Mariota, weil wenn er denn spielen sollte, er vielleicht einen ähnlichen Spielstil hat. Mag vielleicht immer noch die richtige Wahl sein, ich bin aber trotzdem der Überzeugung, dass die guten Zeiten von Marcus Mariota leider in der Vergangenheit liegen. Von daher wünschen wir ihm viel Erfolg bei den Washington Commanders. Und der zweite Abgang, den es zu verzeichnen gilt, ist Nicholas Morrow, der wiederum als Linebacker eine ganz okaye Saison aus meiner Sicht gespielt hat, aber sicherlich jetzt auch nicht die Butter vom Brot gerissen hat oder die Wurst vom Brot, die Butter kann man schlecht runterreißen, die Wurst vom Brot gerissen hat, der wiederum jetzt auch ein Prove-It-Deal bekommen hat für ein Jahr bei den Bills.
Ja, FF, viel Freude. Übrigens noch ein Wort zu Adam Schefter, ne? Ich habe den, folgst du dem auch?
Ja. Ja, ich glaube, also auch alle da draußen, wenn ihr ihn nicht kennt, wie Ian Rappaport, müsst ihr folgen.
Das ist auch so spannend. Und wir erleben ja selbst gerade, wie spannend und intensiv der Start dieser Free Agency ist. Ich meine, Tim, du hast es gesagt, ne? Was war das für ein Montag und so. Übrigens hat Tim mich hier 20 Minuten vor Beginn unserer Aufzeichnung angerufen, völlig außer Atem, hat gesagt, ich war gerade in Meetings, ist irgendwas passiert? Ich sage, nee, ich habe nichts gesehen. Also locker bleiben. Aber zurück zu Adam Schefter. Der hat ein Video bei ESPNs NFL Insta-Account gepostet und hat seine Bildschirmzeit vom vergangenen Montag geteilt. Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
17 Stunden und 23 Minuten. Stell dir das mal vor.
Ja. Ja, also diesen Stress, den sich Rappaport und Schefter antun, den kann man sich gar, also wir können uns jetzt das so ein bisschen vorstellen. Ich meine, wir haben auf ein Team geschaut mit den Eagles und das war schon absurd, da den Überblick zu behalten. Die haben quasi einen Schirm auf allen 32 und ich meine, wir, jetzt sind wir mal ganz ehrlich, machen wir Investigativrecherche? Natürlich nicht, wir haben ja beide normale Jobs. Die Jungs rufen jeden Tag x Agenten an, um wirklich vorne dran zu sein und als erste die Infos zu haben. Das heißt, diesen Stress, den kann man sich kaum vorstellen. Also Hut ab für diese Leistung.
Auf jeden Fall. Zwei Eagles-Spieler haben in den vergangenen Tagen vielleicht eine ähnliche Bildschirmzeit, Tim. Wahrscheinlich aber, weil sie eher damit beschäftigt waren, Glückwünsche entgegenzunehmen. Defensive End Brandon Graham, der hängt noch ein Jahr dran, freuen wir uns drüber. Und Landon Dickerson, der hängt gleich 4 Jahre dran. Und der Left Guard wird mit durchschnittlich 21 Millionen Dollar im Jahr zum bestbezahlten Guard der NFL-Geschichte, Tim.
Ja, aber bevor wir jetzt dazu kommen, dürfen wir auf keinen Fall, und jetzt ist es soweit, wessen Trikot habe ich an? Natürlich von Graham, also eine absolute Philly-Legende, einer meiner Lieblingsspieler. Das war auch tatsächlich eines der ersten Trikots, welches ich mir von den Eagles selber gekauft habe. Wurde damals, wissen wir alle, 2010, lange ist es her, in der ersten Runde an Stelle 13 gedraftet von Michigan, hat nochmal einen Einjahresvertrag drangehängt, er wird jetzt im April 36 Jahre alt, das muss man auch sagen, also er hat wirklich seine Karriere und nicht nur seine Karriere, sein Leben den Eagles gewidmet, hat ja auch, wie wir alle wissen, und es war super süß, wie er den Vertrag unterschrieben hat und seine Kinder und seine Frau waren alle im Raum, der lebt wirklich Philadelphia Eagles und dass der jetzt bleibt, sportlich wissen wir alle, geht er jetzt Richtung Karriereende, seine Zahlen sind nicht mehr die, die es vielleicht vor ein paar Saisons waren, das ist komplett normal, er ist immer noch ein wirklich guter Rotational Player auf der Edge, aber die Wichtigkeit, wenn du zwei Team-Captains verlierst mit Kelce und eben auch mit Fletcher Cox, wenn du dann die Chance hast, so einen Spieler, der so einen Impact hat in der Kabine, als Integrator, ist ja auch wirklich so ein gute Laune-Onkel, das meine ich total wertschätzend, wenn du den hast, diese Chance hast, diesen Spieler noch ein Jahr länger an die Eagles zu binden, dann bin ich extrem glücklich darüber, dass das so ist, weil du musst ja auch irgendwo so eine Art Struktur, so eine Art Architektur in der Kabine haben und dafür ist, glaube ich, Graham unfassbar wichtig.
Meinst du, ist es für ihn eine große Umstellung jetzt ohne Kelce, ohne Fletcher Cox im Lockerroom? Oder kennt er das aus dieser langen Karriere bei den Philadelphia Eagles und sagt einfach, hey, ich genieße diese Zeit nochmal und bin jetzt vielleicht mehr denn je nochmal als Teamleader gefragt, obwohl ich eben dieser Rotational Player bin, über den du sprichst?
Ich glaube, in einer Hinsicht muss er sich extrem umstellen und das ist eben, dass jetzt Cox und Kelce weg sind, weil die haben ja wirklich ein Jahrzehnt zusammengespielt. Das ist ja unglaublich. Deswegen, das wird auf jeden Fall eine Umstellung sein. Wo er sich, glaube ich, nicht umstellen muss und hoffentlich auch nicht tut, ist einfach seine Art. Diese offene Art, diese Fröhlichkeit. Er ist als Leader, als Person akzeptiert, weil er es einfach auch bewiesen hat, dass er ein sehr guter Spieler war und auch immer noch in Teilen ist. Deswegen denke ich, wird das keine Probleme nach sich ziehen. Und ja, wie gesagt, deswegen, wir können uns alle freuen als Eagles-Fans, dass jetzt Graham noch ein Jahr, BG, noch ein Jahr bei den Eagles bleibt. Und jetzt mit einem kleinen Augenzwinkern, was mich besonders freut, dass das sozusagen den Tim's Take aus Woche 3, nämlich dass Fletcher Cox seine Karriere beenden wird und dass Graham bleiben wird, bestätigt.
Noch hast du gut lachen, Tim. Er macht das natürlich ganz bewusst so, Leute, hier, dass er 5-mal sagt, ich lag ja richtig mit meinem Tim's Take und so. Es kommen auch andere Zeiten auf dich zu und zwar sehr, sehr bald.
Ja, so, die nahen, leider.
Ja, apropos andere Zeiten. Landon Dickerson hat für 4 Jahre unterschrieben, 21 Millionen. Ich habe es gerade gesagt, damit ist er der bestbezahlte Guard der NFL-Geschichte. Krass, oder?
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Es ist auf jeden Fall unfassbar krass. Hast du denn gelesen und vor allen Dingen auch gesehen, vielleicht in dem kleinen Video, was seine erste Investition sein wird, jetzt wo er ein gemachter Mann ist?
Habe ich gelesen, er kauft sich ein Rasenmäher.
Unfassbar, oder? Also ich meine, wenn man dann noch, und ich glaube, klar war es ein Witz, ja, und er weiß natürlich auch, dass es gut ankommt. Aber wenn ihr mal ein bisschen Research betreibt, Landon Dickerson ist genau so ein Typ. Es gibt ja diese Bilder, wo er in Latzhose rumläuft. Das ist wirklich so ein Country Boy. Und ich glaube, und das hoffen wir natürlich alle, der hat schon das Potenzial dafür, auch so ein Kultspieler zu werden, wie wir sie jetzt vielleicht auch verloren haben, in Person von Kelce vor allen Dingen natürlich. Aber Graham wird ja auch nächstes Jahr weg sein. Also Landon Dickerson ist, glaube ich, schon ein witziger Typ. Und Flo, du hast auch, als wir neulich telefoniert haben, hast du doch auch eine andere lustige Story erzählt. Da ging es um irgendwie Begrüßung im Lockerroom, oder?
Genau, es gibt so eine O-Ton-Collage von ihm aus Pressekonferenzen, aus den Momenten, wo er rausgeht, also aus dem Lockerroom kommt, zum Training geht und so. Der hat halt schon so ein kleines Ritual, in dem er die Presse und die Medienvertreterinnen und Vertreter mit einem freundlichen Good Morning begrüßt. Und wenn er das nicht laut genug zurückbekommt, dann wird er halt wütend. Also auch das mit dem Augenzwinkern. Aber sucht mal, also schaut euch das irgendwie mal an. Bei YouTube oder so kann man das sehen, wie er halt drauf reagiert, wenn Leute nicht zurück und laut genug zurück Good Morning sagen. Das findet er nicht so geil. Also ist schon ein lustiger Typ. Und ich habe das gerade total gefühlt, als du gesagt hast, vielleicht ist das so einer, der diese Vibes nochmal reintragen kann, wie Jason Kelce das dann auch über Jahre gemacht hat. Irgendwie finde ich da so einen kleinen Vergleich gerade, zumindest was das Thema Personality angeht. Also irgendwie cooler Typ.
Ja, und zeigt aber auch, dass die Eagles, das ist ja zum Glück, jetzt wenn wir mal irgendwie von Jalen Reagor absehen, in den letzten Jahren ist es ja auch wirklich gelungen, gerade in der ersten Runde und auch in der zweiten überwiegend, natürlich gibt es immer den einen oder anderen Griff, wo man sagen könnte, es hätte auch besser laufen können, aber Dickerson ist genauso einer in der zweiten Runde gedraftet, dass man offensichtlich sieht, gerade jetzt bestbezahlter Guard der Geschichte, dass es auch wirklich sehr, sehr gute Spieler, wir wissen es alle, natürlich gibt es ja auch hinten raus, aber in der zweiten Runde, sage ich mal, sollte der Pick schon sitzen und das ist natürlich schön zu sehen, dass sich das ausgezahlt hat, ihn eben so früh zu nehmen. War ja mal seinerzeit eine Diskussion, ob er der Nachfolger von Kelce werden soll als möglicher Center. Hat offensichtlich auf Guard so einen guten Job gemacht oder, haben wir ja auch drüber gesprochen, Cam Jurgens, so ein guter Nachfolger sein könnte, dass man ihn jetzt einfach auf Guard auch belässt.
Kann ich dir gleich noch eine Zahl zu nennen, zu Landon Dickerson. Vorher wollen wir noch zwei Spieler erwähnen, die auch noch bleiben bei den Philadelphia Eagles. Und diese zwei, die müssen vom Special-Team-Lover Tim Jäger kommen. Tim, los.
Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich war glücklicher über diese zwei Namen, als ich das über Brandon Graham war und Saquon Barkley. Nein, Spaß beiseite. Aber das sind sehr wichtige Spieler. Wir haben es alle leidvoll erfahren, die Eagles bei der Super Bowl-Niederlage gegen die Chiefs. Hätten wir diesen Mann, den wir jetzt noch 2 Jahre in Philadelphia sehen werden, schon gehabt, wäre das Spiel vielleicht anders ausgegangen. Nämlich unseren Panther Braden Mann. Braden Mann ist 26 Jahre alt. Er hält einen neuen 2-Jahres-Vertrag als Panther bei den Philadelphia Eagles. Über 4,2 Millionen Dollar mit einem potenziellen Upside auf bis zu 5 Millionen Dollar. Und da muss ich auch als Special Team Lover gestehen, ich hatte nicht so wirklich ein Gefühl dafür, sind jetzt diese 4,2 Millionen Dollar viel oder wenig für einen Panther? Ich hatte so das Gefühl, naja, Panther sind so ein bisschen wie alle Special Teamer, jetzt vielleicht ein bisschen underrated oder under-evaluated. Auf der anderen Seite haben wir alle erfahren, wie wichtig es ist. Und da habe ich mich mal so ein bisschen schlau gemacht und einen ganz spannenden Vergleich gefunden, nämlich, und ich weiß nicht, Flo, ob du es mitbekommen hast, der Chiefs-Panther Tommy Townsend ist gewechselt. Hast du es mitbekommen?
Nee.
Der hat nämlich einen neuen Vertrag unterschrieben, nicht bei den Chiefs, sondern bei den Houston Texans, die im Übrigen auch gut aufrüsten, aber das sollen unsere Freunde von den Texans besprechen. Er wechselt tatsächlich für einen 6-Millionen-Vertrag zu den Texans. Das heißt also, wenn man das jetzt mal sozusagen in den Vergleich zieht, dass Townsend 4,2 kriegt für 2, Braden Mann kriegt 4,2, Townsend kriegt 6 für die gleiche Laufzeit, dann muss man sagen, ist er relativ günstig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Tommy Townsend ist ein hervorragender Panther. Aber um das mal einzusortieren, er sortiert sich ungefähr bei 2/3 des Gehaltes von Townsend ein. Ist offensichtlich kein schlechter Deal. Hat natürlich noch ein bisschen mehr zu beweisen als Tommy Townsend. Wir freuen uns alle, zumindest mal 2 Jahre lang keine Kopfschmerzen hoffentlich zu haben auf der Panther-Position. Und damit das auch alles funktioniert, ist nämlich die zweite erfreuliche Nachricht, der noch weniger im Fokus steht, natürlich unser Longsnapper. Ihr da draußen, bevor wir gleich die Auflösung geben, könnt ihr mal kurz überlegen, wie heißt denn eigentlich der Longsnapper der Philadelphia Eagles? Und wenn ihr das nicht wisst, dann schämt euch ein bisschen. Nein, natürlich mit einem Augenzwinkern. Ein Longsnapper ist nicht so unwichtig. Klar, es macht keinem Spaß und er kriegt auch vielleicht zu Recht keine Liebe. Aber ein bisschen Liebe hat er doch verdient. Und in dem Falle der Eagles heißt er Rick Lovato. Der bleibt ein weiteres Jahr bei den Eagles erhalten. Und auch da wichtig, dass da einer ist, der weiß, was er tut. Weil da können die größten Missgeschicke geschehen.
Ist der mit Demi Lovato verwandt?
Ja, ich kenne mich nicht so aus in dem Boulevard, Flo. Das müssen wir mal googeln.
Ja, mein Ding, sagst du.
Kannst uns verraten. Ja, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte es andeuten, aber ich wollte es nicht sagen. Nein, also wir freuen uns. Also zwei sehr wichtige Verlängerungen bei den Special Teams. Ist unter dem Radar oft, aber wir haben es gesehen. Wenn da was schief geht, dann kann das ganz große und negative Folgen haben, dass es da keine Kopfschmerzen gibt. Die Eagles hatten eines der besten Special Teams der NFL, dass solche zwei Stützen bleiben. Ist schön.
Und dann kommen wir zu den Neuen bei den Eagles und müssen natürlich über diesen Move von Howie Roseman sprechen. Klingt immer noch ja, irgendwie unwirklich und irgendwie komisch, denn dieser Neuzugang kommt von den New York Football Giants und damit aus der NFC East. Offenbar hat er Bock, ja, gleich zweimal gegen sein altes Team zu spielen in der kommenden Saison. Saquon Barkley ist ein Philadelphia Eagle. Der bekommt einen Drei-Jahres-Deal über 37,75 Millionen Dollar. Der Vertrag kann ihm bis zu 46,75 Millionen einbringen. 25,5 Millionen sind garantiert. Damit wird Saquon mit gut 12,5 pro Jahr hinter Christian McCaffrey, der hat 16 Millionen, Alvin Kamara und Jonathan Taylor, habe ich gelesen, einer der bestbezahlten Running Backs der Liga. 27 Jahre ist er alt. In 6 Saisons für die Giants hat er 5.325 Yards gemacht, 37 Touchdowns. Dazu 295 Catches für 2177 Yards und 12 Touchdowns. Er wird also die Rolle von DeAndre Swift übernehmen, der zu den Chicago Bears wechselt. Neuer Running Back 1, den es, was das Skillset angeht, so bei den Eagles sicher in den letzten, ich weiß nicht, knapp 10 Jahren nicht gegeben hat. Tim, zum Signing von Saquon können wir wahrscheinlich tagelang quatschen. Es gibt viele negative Stimmen zu Saquon, Stichwort Verletzung zum Beispiel. Es gibt jetzt schon Beef, und zwar öffentlich ausgetragen, zwischen Giants-Legende Tiki Barber und Saquon Barkley. Es gibt aber auch viel Positives, und ich möchte mit einer Zahl aufmachen, und dann darfst du. Saquon kommt aus einer Franchise, deren O-Line im vergangenen Jahr mit einer Run-Block-Win-Rate von 67% die zweitschlechteste O-Line der NFL war. Und geht jetzt in ein Team, dessen O-Line im letzten Jahr die Nummer 1 in Run-Block-Win-Rate war. Das sind übrigens Pro-Football-Focus-Zahlen. Jetzt sagen einige, ja Moment, das war ja mit Jason Kelce. Ist richtig, aber Landon Dickerson, und jetzt komme ich zu dem zurück, was wir gerade besprochen haben, war der beste Run-Blocker von allen Interior-Offensive-Linemen. Und bei den Tackles waren Jordan Mailata und Lane Johnson die Nummer 1 und 2. Die haben alle so um die 80% gewonnen. Und die O-Line ist jetzt gerade auch nochmal verstärkt worden mit Matt Hennessy von den Falcons, ehemaliger Drittrundenpick, einen Einjahresdeal, damit auf jeden Fall mehr Tiefe für diese O-Line. Hennessy, ich habe vorhin scherzeshalber oder spaßeshalber gesagt, jetzt schon das meistverkaufte Eagles-Jersey, Hennessy hinten drauf, ist ja nicht so schlecht, der spielt ja Center, aber auch Guard, trotzdem mehr Tiefe. Hast du ein, zwei Sätze zu dem, Tim?
Ja, also er hat viel Pech gehabt in seiner Karriere, muss man sagen. Er wurde 2020 in der dritten Runde gepickt. Und von wo? Aus Temple. Ja, und die meisten von euch werden es wissen, Temple ist ja quasi Philadelphia. Das heißt, in den letzten 3 Jahren hat er von 41 möglichen Spielen 22 bestritten für die Atlanta Falcons. 2023 hat er wegen einer Knieverletzung komplett verpasst und ebenso Teile der 2022er Saison wegen einer Knieverletzung. Also das heißt, das Knie ist offensichtlich leider seine Schwachstelle. Und er hat insgesamt, Flo, du hast es gesagt, 1138 Snaps als Center gespielt. Also dementsprechend ist er wirklich halt auch ein potenzieller Backup für Cam Jurgens, der sich hoffentlich nicht verletzen wird. Und 232 Snaps als Left Guard. Dementsprechend wirklich ein super Signing für die Tiefe der O-Line, Konkurrenz für die Guards auch, falls notwendig. Low Money und High Upside, würde ich sagen, wenn er gesund bleibt. Alleine schon, dass er auch aus Philadelphia kommt, zumindest was das College betrifft, ein hervorragendes Signing, weil es wirklich ganz, ganz viel Upside hat und dementsprechend hoffentlich uns die nötige Tiefe gibt. Wir haben es in der letzten Folge auch besprochen. Du brauchst in der O-Line, brauchst du Tiefe. Wir wissen alle nicht, wie sich jetzt auf Right Guard wird's dienen, wer wird's. Du brauchst da einfach Tiefe. Verletzungen kommen leider auf der Position. Und ich finde, das ist wirklich ein guter Neuzugang.
Eine Verstärkung für die O-Line und sicherlich auch eine Verstärkung für das, was Saquon Barkley als Qualität mit in dieses Team bringt. Es gibt so viele Aspekte rund um diese Verpflichtung. Über den Vertrag müssen wir detailliert ja wahrscheinlich auch noch sprechen. Die Offense sieht mit dieser O-Line, mit Jalen Hurts, vielleicht demnächst ja sogar mit Jalen Hurts und mit Justin Fields. Sag noch nichts, aber da können wir gleich noch mal kurz drüber sprechen, wenn du Lust hast. Da gibt's ja auch gerade Gerüchte. Dann mit AJ Brown, mit Devontae Smith, mit Dallas Goedert und dann eben mit Saquon Barkley sieht diese Offense nicht so schlecht aus. Trotzdem, bei den Needs, die die Eagles hatten und haben, ist der Saquon Barkley Move A, der richtige, Tim, und B, kam er zum richtigen Zeitpunkt. Er kam ja sehr früh.
So viele Fragen und so viele gute Fragen, die da drin stecken. Und ich überlege gerade, wie ich es auseinanderklamüse. Und wahrscheinlich vergesse ich die Hälfte meiner Gedanken, die bei mir rumschwirren. Ich fange vielleicht mal mit dem letzten an. Kam der Move zu früh? Also das ist eine der wenigen Dinge, wo ich eine klare Antwort hätte. Er kam auf keinen Fall zu früh. Weil wenn man sich anschaut, es war eine unfassbar, also mit Sicherheit, die beste Free Agent Running Back Class aller Zeiten in der NFL. Mit Pollard, mit einem Swift, mit einem Singletary, mit einem Gibson, mit einem Eckler, mit einem Jones, mit einem Henry. Und so weiter und so fort. Da könnte man noch weitere nennen. Also unfassbar krass, was dort auf dem Free Agency Markt war. Und warum meine ich, er kam nicht zu früh? Ja, weil die alle weg sind jetzt, die Guten. Also von daher, aus meiner Sicht alleine deswegen, einen von diesen hätte man nehmen müssen. Zumal wir ja auch keinen, oder die Eagles besser gesagt, keinen Running Back 2 haben, so einen richtigen. Du musst als Contender, und das sind die Eagles ganz klar, du hast die Offense erwähnt, das ist ja unfassbar, was die Eagles dieses Jahr an den Saisonstart bringen werden. Und da kommt ja mit Sicherheit noch was dazu. Da fehlt dir ein High-Class-Running-Back. Und das haben wir ja auch gesehen bei den 49ers, was für einen Einfluss Christian McCaffrey haben kann. Das ist schon enorm. Auch die Chiefs mit Pacheco. Du brauchst einen Running-Back, der den Unterschied machen kann. Ich komme gleich noch auf ein paar andere Auswirkungen, die das hat. Also von daher, in Anführungszeichen einfache Antwort, zu früh auf keinen Fall. Jetzt natürlich noch die anderen Fragen, die mitgeschwungen sind oder das, was da draußen diskutiert wird. Wie sieht's eigentlich aus, so viel Geld auszugeben für einen Running Back, der so viele Verletzungen hatte? Da müssen wir uns alle ein bisschen hinterfragen und vor allen Dingen alle mal einen Blick in die Statistiken werfen. Es ist, jeder von uns hat es nämlich im Kopf, na, der Saquon Barkley, bei mir ging es genauso, der Saquon Barkley, da war doch andauernd verletzt und ob das nochmal was wird. Wenn man sich aber mal die reinen Zahlen anschaut, dann ist das nicht so krass. Er hat in den letzten 3 Jahren, ich sag ganz bewusst die letzten 3 Jahre, weil davor sah es auch mal ein bisschen anders aus, aber das Jüngste ist ja immer das Entscheidende. Wie zerschunden ist der Körper, wie fit ist der Mann noch? In den letzten 3 Jahren hat er von 52 möglichen Spielen 45 bestritten. Das hat er in 3 Jahren, hat er wirklich als Running Back, und der Usage, du hast es erwähnt, war extrem hoch, weil einfach die Giants auch keinen guten Quarterback haben, sorry Jones, und auf der anderen Seite eine sehr, sehr suboptimale, formuliere es mal höflich, eine sehr suboptimale O-Line, High Usage, schlechte O-Line, und trotzdem hat er nur 7 Spiele verpasst. Das heißt, natürlich musste der Mann einstecken, aber offensichtlich hat er das gut weggesteckt. Er hat, und das ist ein cooler Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das weißt, in diesen 3 Jahren, und das sollte euch alle so ein bisschen einordnen, war das jetzt aus der Verletzungshistoriensicht ein schlechter Move. In den letzten 3 Jahren hat er nämlich mehr Snaps gemacht als der Mann, den du gerade erwähnt hast, der noch mehr verdient als er. Er hatte nämlich in den letzten 3 Jahren mehr Snaps als Christian McCaffrey. Von daher, wenn wir sagen, okay, zu früh wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, die Guten, man kann es immer noch im Draft adressieren, aber da hören wir alle und wahrscheinlich war das auch einer der großen Gründe, warum das im positiven Sinne so eskaliert ist am ersten Tag der Free Agency. Im Draft scheinen dieses Jahr keine Ausnahme Running Backs zu sein, nach all dem, was man aktuell mitbekommt. Vor dem Hintergrund haben sich alle Teams, inklusive der Eagles, direkt auf die Free Agent Running Backs, die wirklich ein unglaublich hohes Niveau haben, gestürzt. Dementsprechend können wir da schon mal einen Haken dran machen, hat Howie Roseman, was den Zeitpunkt betrifft, nichts falsch gemacht. Was die Concerns betrifft, mit Blick auf Verletzungen, erscheint es so, als ist der Mann durchaus fit und sehr robust, wenn man sich anschaut. In den letzten 3 Jahren 45 von 52 Spiele gemacht, mehr Snaps als Christian McCaffrey. Kann man auch mal in Klammern einen Haken dran setzen. Jetzt hat er eine bessere O-Line, er hat vor allen Dingen auch einen Quarterback, der werfen kann. Das heißt, seine Usage wird vielleicht ein bisschen weniger. Wenn er eingesetzt wird, wird er vielleicht besser geblockt. Jetzt ist natürlich noch eine Frage offen und das wurde ja auch kontrovers diskutiert. Haben die Eagles ihn overpaid? Und da gibt's wahrscheinlich keine einfache Antwort drauf. Er kriegt 37 Millionen, davon sind 26 Millionen garantiert über eben diese 3 Jahre. Das ist sehr, sehr viel Geld. Ich glaube, man muss es, und auch das haben wir Flo diskutiert, ein bisschen Relation setzen, weil einfach der Salary Cap angestiegen ist. Es steht mehr Geld zur Verfügung. Dadurch relativieren sich vielleicht auch Gelder, die für bestimmte Positionen ausgegeben werden. Wir sehen es ja auch auf der Guard-Position mit Landon Dickerson, der ja deutlich mehr kriegt, als das in der Vergangenheit Guards bekommen haben. Von daher denke ich nicht, dass das Overpay Payton ist für einen, meiner Meinung nach, immer noch der 5 besten Running Backs. Ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, sage einer der 3 besten Running Backs. Vielleicht ist es, aber definitiv einer der 5 besten aus meiner Sicht. Musst du das zahlen als Contender, wenn du sonst keine Probleme hast? Und auf die Defense-Seite kommen wir ja noch. Aber auf der Offense-Seite als Contender war das aus meiner Sicht das fehlende Puzzlestück, um wirklich die richtig gefährlich zu machen. Und jetzt, Flo, du hast gesagt, wir müssen uns nochmal die Zahlen anschauen. De facto, mit dieser 26 Millionen Dollar Garantie, hast du hier aus Teamsicht, wenn man es mal anders betrachtet, einen 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen über 13 Millionen Dollar. Das ist eine Sichtweise, dass du dich eben nicht zwingend auf 3 Jahre committest. Ich rede jetzt noch nicht vom Cap-Hit, da kommen wir gleich drauf. Dass du dich de facto eigentlich auf einen 2-Jahres-Vertrag über 13 Millionen Dollar jeweils committed hast, das ist immer noch viel Geld, so kann man es aber sehen. Und die andere Sichtweise ist extrem spannend, wann nämlich sozusagen der Cap-Hit zuschlägt von diesen 37 Millionen.
2025.
So sieht es nämlich aus. In der kommenden Saison mit 2024 nämlich nur mit 3,9 Millionen Dollar. Und zu was führt das? Und das ist auch der Grund, warum jetzt alle sagen, Howie Roseman kocht. Oder ich würde sagen, Howie Houdini, der Zauberer. Wenn man sich mal anschaut, was die Eagles für ihre absurd gute Offense in dieser Saison bezahlen, dann packt man sich nur an den Kopf. Jalen Hurts, 13,5 Millionen Dollar. AJ Brown, 12,4 Millionen Dollar. Devontae Smith, 6,4 Millionen Dollar. Saquon Barkley, 3,9 Millionen Dollar. Das heißt, die 4 Superstars der Eagles haben ein Cap-Hit 2024 von 36 Millionen. Um das Ganze noch ein bisschen absurder zu machen, jetzt schmeißt ihr euch gleich weg und ich fange mal mit dem Knaller vorne weg an. 36 Millionen für diese 4 Superstars der Eagles. Die New York Giants, und das ist auch der Grund, warum es da mal ganz ruhig sein sollte, haben alleine durch Daniel Jones in der nächsten Saison ein Cap-Hit von 47 Millionen Dollar. Also, das ist Wahnsinn, ja. Dak Prescott bei unseren Rivalen aus dem Süden, bei den Dallas Cowboys, hat einen Cap-Hit von 59,4 Millionen. Ich wiederhole es nochmal, weil es einfach so unfassbar ist. Die 4 Superstars in der Offense der Eagles haben ein Cap-Hit von 36 zusammen versus 59 Prescott, 47 Daniel Jones. Und das ist genau diese Flexibilität, dieser Cap-Space, den du haben musst als Contender, wo es richtig abgehen kann. Also ich bin hyped.
Merkt man gar nicht. Die 3,9 Millionen übrigens für 2024, das sind in Prozent ausgedrückt, Tim, weniger als 2% des Salary Caps. Also gen Null. Wirklich Wahnsinn. Insofern ein guter Move. Howie Houdini kocht. Ich bring's mal zusammen. Lass uns kurz über die Fans sprechen.
Bevor du zu den Fans kommst, ich meine, wir haben ja einen Quarterback bei den Eagles, der ja durchaus auch nächstes Jahr ein bisschen unter Druck steht. Da braucht man sich nichts vormachen. Er hat eine ordentliche Saison gespielt, aber sicherlich keine herausragende, Jalen Hurts im vergangenen Jahr. Ich bin der Überzeugung, dass, und ich habe es eben schon angedeutet, dass wie jetzt mit Saquon Barkley natürlich, er kriegt da eine Addition in den Kader rein, die ihm das Leben deutlich leichter macht, weil er wirklich nicht nur einen extrem guten Runner hat, sondern vor allen Dingen auch einen extrem guten Receiver. Ja, also das heißt, in dem Optionenraum, den einfach Jalen Hurts hat, der wird nochmal deutlich breiter. Swift war jetzt auch nicht ganz so schlecht im Receiving, aber Saquon ist sicherlich einer der, und da sage ich mindestens 3 besten Running Backs der Liga. Er hat in seiner Rookie-Saison, die Zahl habe ich nochmal rausgekramt, in seiner Rookie-Saison hat er als Running Back 91 Receptions. Ja, und dann gilt er auch noch on top als einer der besten Pass-Blocker-Running Backs der NFL. Also für Jalen Hurts ist das eine ganz, ganz hervorragende Edition. Ich glaube, er wird sich da extrem drüber gefreut haben. Und übrigens für unsere Freunde des Tush-Pushs oder des Brotherly Shoves, wie wir ihn auch gerne nennen, da gab es ja auch ein paar lustige Kommentare, Flo, nämlich, dass wir jetzt mit Jalen Hurts und Barkley 2 Spieler haben in der Quarterback-Running-Back-Kombination, die beide mehr als 1200 Pfund squatten können. Also von daher, Tush-Push auf Steroid.
Also Jalen Hurts und Saquon Barkley bei den Philadelphia Eagles, ein super spannendes Duo, mal mindestens so spannend wie das, was in Baltimore gerade passiert, aber das ist ja ein Philadelphia Eagles Podcast hier, deswegen legen wir das Thema mal kurz zur Seite und sprechen über die Fans. Die sind nicht gerade happy, wenn ein Spieler bei einem rivalisierenden Team unterschreibt, Tim, und das werden sie in den meisten Fällen auch zum Ausdruck bringen. Du kennst das aus dem Fußball, mit Pfiffen zum Beispiel auf dem Platz oder Kommentaren bei Social Media. Und Fans sind vielleicht auch nicht die einzigen Menschen, die so einen Move nicht so cool finden, sind es aber ehemalige Spieler, die dann auch noch in der Öffentlichkeit stehen. Sollten sie sich vielleicht zweimal überlegen, wie ihre Reaktion nach draußen aussieht anstatt sich möglicherweise sogar darüber zu freuen, dass ein Running Back endlich mal das Geld bekommt in der NFL, was er verdient, hat sich Tiki Barber nach der Verpflichtung von Saquon Barkley zu Wort gemeldet und gesagt, für uns bist du tot, Saquon, viel Glück, für mich bist du tot. Tiki Barber hat die gesamten 10 Jahre seiner NFL-Karriere bei den Giants verbracht als Running Back. Sollte sich ein ehemaliger Spieler so in der Öffentlichkeit äußern und, Tim, sollte Tiki Barber das vor allem in Bezug auf das Thema Loyalität machen?
Letzteres, da kommen wir gleich zu, du siehst mich schon grinsen. Fangen wir mit Ersterem an. Also ich finde, also dass die Fans sich aufregen und dass da Emotionen drin sind, das muss so sein. Ja, das muss
total
so sein.
Okay.
Genau, also da ist man enttäuscht. Er war ja auch nicht zu Unrecht einer der Publikumslieblinge, wurde ja damals in der ersten Runde Nummer 2 gedraftet von den Giants. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen, die Hoffnung der Giants ruhten auf ihm. Er hat sie halt bedingt erfüllt und das war nicht seine Schuld. Also klar, war mal eine Verletzung dabei, dafür kann er auch nichts. Er aber hat in einer bescheidenen O-Line gespielt oder hinter einer bescheidenen O-Line gespielt und vor allen Dingen hat er leider auch keinen guten Quarterback an seiner Seite gehabt, der ihn entlasten kann. Vor dem Hintergrund hat er eine sehr gute Karriere bei den Giants hinter sich. Und jetzt muss man dazu sagen, es ist ja nicht so, dass Saquon Barkley nicht letzte Saison gerne langfristig verlängert hätte bei den Giants. Aber was ist passiert? Die New York Giants, und deswegen, das will ich da nochmal sagen, die Fans dürfen sich auf jeden Fall aufregen. Das muss auch so sein, die Emotionen gehören dazu. Wenn man es ganz sachlich betrachtet, dann haben das die Giants am Ende selber verbaselt. Sie haben in der letzten Saison nämlich nicht das große Geld an Saquon Barkley gegeben, um ihn dann langfristig zu halten, sondern haben das eben Daniel Jones gegeben. Ob das jetzt richtig war? Aktuell sieht es eher nicht so aus. Von daher, Saquon Barkley kann man als Person gar keinen Vorwurf machen. Er hat eben auch gerade, das hat er selber betont, das, was er an Guaranteed Money bekommen hat, was ja für so einen Running Back extrem wichtig ist, weil wenn er nämlich verletzt ist, dann war's das, hat er eben halt auch nur bei den Eagles angeboten bekommen. Also von daher wird natürlich auch gerne, und natürlich kommt das den Giants vielleicht noch nicht ungelegen im Front Office, wird natürlich jetzt eher mehr auf Barkley draufgehauen, als dass man sich mal kritisch auseinandersetzt, was vielleicht da schiefgelaufen ist. Das vielleicht nur mal dazu. Jetzt kommen wir zu der Frage zurück, sollten sich Spieler so äußern? Auch Spieler dürfen sich natürlich sehr gerne enttäuscht zeigen, in meiner persönlichen Meinung nach. Aber ich finde so dieses, du bist tot für mich oder für uns, das finde ich ist ein bisschen over the top. Das kann einer vielleicht zu viel, mal... Ne? Ja, das kann vielleicht mal ein Fan sagen, auch das ist dann nicht schön, aber aus den Emotionen heraus. Aber du hast es erwähnt, mit der Reichweite, die er hat, also auch als Giants-Legende, das finde ich ist unredlich. Und du hast es gesagt, darf sich ein Tiki Barber so äußern zum Thema Loyalität? Ja, ich weiß auch, was du hinaus willst. Natürlich hat er einen riesen Shitstorm kassiert, weil, und wir wollen es jetzt auch nicht zu breit treten, es gehört sich vielleicht dann auch nicht, aber er hat natürlich, und das muss man machen, weil er hat sich so weit aus dem Fenster gelehnt oder im Glashaus mit Steinen geworfen, dann zerbricht halt auch mal das Glashaus. Er hat eine hochschwangere Lebensgefährtin bzw. Frau gehabt, im 8. Monat schwanger gewesen. In der Zeit hat er sie betrogen mit einer NBC-Praktikantin, hat sich dann von der Frau getrennt, also vom Thema Loyalität ist dieser Mann zumindest mal außerhalb seiner Giants-Karriere weit entfernt. Und das ist natürlich auch ganz, jetzt kommen wir zu einem amüsanten Teil, der ist eher traurig. Zum amüsanten Teil, das fanden offensichtlich auch ganz viele verschiedene Spieler, sei es in Miami, sei es irgendwie in Baltimore, die nämlich bei dem Wechsel ihrer Teamkollegen natürlich auch enttäuscht waren, aber dann dazu gepostet haben, you're dead to me, or you're dead for me. Und das war schon sehr, sehr lustig, weil völlig klar war, wer hier sozusagen als Shitstorm-Adressant gemeint war. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig und dementsprechend hat Saquon aus der Liga da indirekt sehr viel Zuspruch bekommen und der nette Herr aus New York da ein bisschen kassiert, was passieren kann, wenn man sich zu weit aus dem Fenster lehnt.
Dickes Buch, was wir da durchwälzen können zum Thema Verpflichtung von Saquon Barkley. Wir machen hier dieses Kapitel erstmal zu. Eure Meinung, die interessiert uns natürlich auch zu allen Roster-Moves in dieser Phase der Free Agency bei den Philadelphia Eagles. Schreibt uns doch gerne bei Instagram oder schickt uns eine Mail an info.brotherlytalk@gmail.com. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns immer über eure Meinung und über eure Nachrichten zu den neuen Spielern und nehmen die gerne hier auch mal mit rein in den Podcast. Tim, können wir vielleicht ja nächste Woche mal machen, wenn ein paar Takes von euch dann per DM oder Mail reinflattern und dann können wir das hier diskutieren. Danke dafür. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch hören. Und freuen wird sich auch Pass-Rusher Bryce Huff. Nicht nur, weil er kein New York Jet mehr ist, sondern weil sein 3-Jahres-Vertrag mit den Philadelphia Eagles bis zu 51,1 Millionen Dollar bringt. Payday für Bryce Huff. Er ist nämlich jetzt, und da kommen wir zum nächsten Bestbezahlten, der bestbezahlte ehemalige undrafted Free Agent, Quarterbacks ausgeklammert, in der Geschichte der NFL. Die nächste große und echt spannende Verstärkung bei den Eagles. Denn diese Verpflichtung sagt natürlich etwas aus über den möglichen Verbleib von Josh Sweat bzw. Haason Reddick. Da komme ich gleich noch zu und du ja sicher auch. Vorher kurz ein paar Zahlen zu Bryce Huff. Undrafted Free Agent, habe ich gesagt, 2020 von den Jets gesigned. 17,5 Sacks hat er in seiner Karriere bisher gesammelt und allein 10 davon in der vergangenen Saison. Der wird im April 26 Jahre alt und ist damit 5 Jahre jünger als Haason Reddick. Und wir haben hier im Brotherly Talk schon über Reddick gesprochen. Der hat ja offiziell die Freigabe bekommen, mit anderen Teams zu verhandeln. Gehen möchte er ja eigentlich nicht, laut eigener Aussage. Bei Josh Sweat gibt es wohl Interesse von anderen Franchises. Jetzt muss man sich den Vertrag von Huff nochmal ein bisschen genauer anschauen und das, was daraus resultiert. 51,1 Millionen Dollar über 3 Jahre, 34 sind garantiert. Wenn man die Verträge von Reddick und Sweat mit da reinrechnet, dann würden die Eagles ungefähr 47 Millionen für Edge Rusher im Salary Cap ausgeben. Das wird wohl eher nicht passieren. Deswegen können wir davon ausgehen, Tim, dass zumindest einer der beiden, Sweat oder Reddick, die Eagles verlassen wird. Und wenn man Social Media glauben möchte, ist es wohl eher Josh Sweat. Der hat nämlich am Tag nach der Huff-Meldung bei Instagram kommentiert, I will miss you all. Tim, würdest du ihn auch vermissen, sollte er gehen?
Ich würde ihn definitiv vermissen. Sweat ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Pass-Rusher, der bewiesen hat, dass er wirklich aufstrebend ist.
Genauso alt wie Huff, ne? Ich glaube, ein Jahr älter nur.
Ja, genau. Das Thema ist komplex. Und wenn wir uns mal die Verträge anschauen, dann sieht das Ganze so aus, dass wenn die Eagles Sweat traden sollten, bleiben sie auf einem 5 Millionen Dollar Cap Space sitzen. Ja, oder ich formuliere es mal andersrum. Obwohl er weg ist, müssen die Eagles noch 5 Millionen Dollar gegen ihren Cap rechnen. Warum ist das so? Und damit wird es natürlich ein bisschen kompliziert für alle, die sich nicht so mit den NFL-Verträgen auskennen. Am Ende werden die Verträge, das wisst ihr, über verschiedene Jahre gestreckt. So, und so kannst du natürlich auch Signing-Bonus beispielsweise oder Signing-Boni, besser gesagt, über verschiedene Jahre verteilen. So, ein Signing-Bonus bleibt natürlich ein Signing-Bonus. Und wenn du ihn über 4 Jahre streckst und der Mann geht nach 2 Jahren weg, um mir mal ein Beispiel auszudenken, dann musst du natürlich den Rest auch noch zahlen. Und das sind diese Effekte, dass selbst wenn du ihn jetzt sozusagen von der Payroll runter hast, trotzdem natürlich noch dieser Signing-Bonus, der ja beim Signing gezahlt wurde, aber über die Jahre verteilt wird, der hittet natürlich dein Cap, weil sonst könntest du natürlich schummeln, ja, jetzt immer aus NFL Salary Cap Sicht gesehen. So, von daher, das muss man berücksichtigen. Du wirst in Anführungszeichen oder du würdest Sweat loswerden, was wir vielleicht gar nicht wollen, und hättest trotzdem noch 5 Millionen Dollar Cap Hit. So. Jetzt ist natürlich trotzdem so, dass er auf dem Markt ist. Du hast es erwähnt, er darf nach Trade Partnern suchen oder seine Agency. Dadurch, dass natürlich jeder weiß, zum einen, das ist ein extrem guter Spieler in einem sehr guten Alter, so würde ich es mal formulieren. Das wird den Trade-Preis, vor allen Dingen dieser Cap-Hit, den die Eagles nehmen müssten und nicht zwingend auf das Geld angewiesen sind, das wird den Trade-Preis positiv nach oben beeinflussen, weil die Eagles weder aus sportlichen noch aus finanziellen Gründen Sweat loswerden müssen. Von daher glaube ich schon, dass das, wenn er denn geht, was definitiv eine Möglichkeit ist, dementsprechend einen guten Trade-Price erhielt, also sowas wie ein Drittrunden-Pick, das wird auf keinen Fall passieren, weil das kriegst du schon als Compensatory-Pick. Das heißt, ich denke mal, so ein Second-Round-Pick plus X kann ich mir vorstellen. Bei Reddick sieht es halt so aus, der hat ein Basisgehalt von 14,5 Millionen Dollar. Da ist es natürlich so, wenn man den verlängern würde, kann man aus finanzieller Sicht natürlich extrem diesen Cap-Hit für diese Saison reduzieren. Und das macht es so interessant. Und dementsprechend habe ich auch gerade dieses Thema mit der Offense so breit getreten. Wir haben einen extrem niedrigen Cap-Hit bei den Eagles für die Offense-Stars. Wenn du jetzt nochmal durch eine Verlängerung von Reddick, und ob das so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt, weil er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber wenn du es tun würdest und bindest dir seinen Vertrag noch über 3-4 Jahre ans Bein, hast du nochmal um die 7-10 Millionen Dollar freigespielt, die du in der upcoming Season investieren kannst. Wenn die Eagles all in gehen wollen, was ich nicht ausschließen wollen würde, wobei die auch keine Harakiri machen werden, dann wäre das ultra spannend zu sagen, okay, wir verzichten auf Sweat, wir kriegen da einen Second-Round-Pick plus X, wir verlängern Reddick, auch wenn er natürlich älter ist und wir vielleicht längerfristig weniger von ihm erwarten können als von einem Sweat. Aber nächste Saison kriegen wir 7-10 Millionen Dollar nochmal frei, wo ich mir einen Running Back 2 holen kann, wo ich mir einen Defensive Tackle holen kann und Linebacker, vielleicht noch mal einen Safety, da kommen wir alles noch zu. Das ist interessant und das ist der Grund tatsächlich, warum ich glaube, Reddick kriegt eine Vertragsverlängerung und Sweat, wenn überhaupt ein gutes Angebot kommt, ich meine, davon wird es abhängen, der spielt dann vielleicht nächstes Jahr woanders.
dann abschließend zu den Neuen bei den Philadelphia Eagles, zumindest zu denen, auf die wir uns geeinigt haben zu diesem Zeitpunkt. Für uns noch einigermaßen frisch ist der Einjahresdeal mit Wide Receiver Devontae Parker von den New England Patriots. Der ist 31 Jahre alt, wurde recht früh in der Free Agency von den Patriots entlassen, hat letztes Jahr auch keine guten Zahlen gehabt, nur 394 Yards. Aber man muss auch sagen, dass die Patriots ein Quarterback-Thema hatten in der letzten Saison. 1,2 Millionen bekommt er von den Eagles. Die Patriots zahlen nochmal 3,49 Millionen obendrauf. Damit sind es dann 4,69 insgesamt für einen Wide Receiver 3, den es braucht, neben A.J. Brown und Devontae Smith. Zaccheaus, Julio Jones und Quez Watkins hitten ja alle die Free Agency. Ich zitiere Tim Jäger. Du hast angefangen mit dem Hitten. Und es gibt noch ein spannendes Gerücht um den dritten Wide Receiver bei den Eagles. Wer das sein könnte, gleich. Vorher noch die hier. Linebacker Zach, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht. Born?
Ja, würde ich sagen.
Tim hat gesagt Baum, nur mit N hinten. Also Zach Born kommt für ein Jahr von den New Orleans Saints und er ist tatsächlich zurück. CJ Gardner-Johnson, 3 Jahre für bis zu 33 Millionen. Und der hat sich erstmal bei Antritt entschuldigt. Nicht für die Kohle, die er kriegt, sondern für sein Verhalten. Hast du gelesen?
Ja, das habe ich gelesen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal über CJ Gardner-Johnson, werden wir gleich, und wir haben es schon angedeutet auf Social Media, auf den werden wir nochmal kontrovers zu sprechen kommen. Ja. Nochmal kurz zu Devante Parker für euch da draußen, das mal einzusortieren. Absolut, 100% Flo's Meinung. Wir brauchten noch, oder die Eagles brauchten noch einen Wide Receiver 3. Jetzt ist es aber nicht so, dass, und du bist mehr Receiver als ich das bin, aber ich fange das Thema gerne mal an, du kannst es gerne gleich noch ergänzen. Devante Parker ist kein Slot-Receiver. Das heißt, er ist eher ein Wideout, ein X- oder ein Y-Receiver. Dementsprechend kann das bedeuten, also er wird sicherlich so eine Rolle einnehmen wie ein Julio Jones. Ja, er wird jetzt nicht absurd viele Snaps kriegen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Er wird so eine Rolle wie Julio Jones kriegen und wenn, dann halt auf der Außen. So, das könnte bedeuten, dass dann vielleicht ein A.J. Brown oder ein Devontae Smith mehr in der Slot eingesetzt werden. Fände ich auch durchaus nicht uninteressant. Er hat keine guten letzten Saisons gespielt bei den Patriots. In der Tat, du hast gesagt, die Patriots hatten nicht nur ein Quarterback-Problem, sondern sogar zwei. wenn man sich aber mal anschaut und auf die Catches und Yards und sowas, da will ich jetzt gar nicht eingehen. Aber was extrem interessant ist, und da haben wir ja gerade bei Watkins das ein oder andere gesehen, was uns nicht gut gefallen hat als Eagles-Fans in den letzten Jahren, was nämlich das Thema Hände angeht und die guten Hände. Die guten Hände hat Devante Parker. Er hatte tatsächlich in den letzten 102 Targets, die er erhalten hat, von einem vielleicht nicht ganz so guten Quarterback, nur 4 Drops. In seiner ganzen Karriere hat er 686 Career-Targets und nur 22 Drops. Ich meine, Flo, du bist Receiver gewesen, natürlich jetzt nicht in der NFL, aber 22 Drops in der ganzen Karriere, das ist doch extrem gut. Also klar, es ist kein Superstar, um das abzuschließen, für mich bei dem Preis, 1,2 Millionen Dollar, ein absoluter No-Brainer, dass die Eagles das machen müssen. Und es ist einfach ein Ersatz wie Julio Jones, den kannst du mal reinwerfen, wenn irgendwie ein A.J. Brown oder ein Devontae Smith verletzt ist. Aber die Hände von dem Mann, die sind gut.
Also bei den Targets versus Drops, das ist natürlich sehr beeindruckend. 22 Drops in der Karriere, alle Achtung, wusste ich nicht. Mich irritiert aber auch der Fakt ein bisschen, Tim, den du ansprichst, nämlich, dass er eben auf dieser Wideout-Position eher zu Hause ist, also eher der X-Receiver ist möglicherweise. Und das irritiert mich ein bisschen an diesem Move. Trotzdem für den Preis unschlagbar machen und gucken, was man davon hat. Aber das Thema scheint noch nicht ausdiskutiert zu sein in Philadelphia.
Nein, das Receiver-Thema ist auf keinen Fall ausdiskutiert. Entweder macht man noch was in der Free Agency. Ich glaube, man wird sicherlich was im Draft machen. Das haben wir auch schon angesprochen, dass da sehr, sehr viele gute Receiver drin sind, auch wenn du es nicht in der ersten und zweiten Runde adressierst. Vielleicht eine kleine Ergänzung mit dem Stirnrunzeln. Jetzt, warum holst du Parker? Also erstmal 1,2 Millionen. Risiko kann man eingehen, ist ein erfahrener Mann. Das hast du ja auch die letzten Jahre immer wieder gehabt, dass solche erfahrenen Leute geholt wurden, auch mit Zaccheaus beispielsweise. Was ich natürlich auch nochmal hier ergänzen würde, mit diesem Deal 1,2 Millionen Dollar, es wäre natürlich schade, aber halte ich es für definitiv möglich, dass wenn er im Training Camp nicht performt, er vor der Saison gecuttet wird. Also ich glaube schon, dass man sich das erstmal anschauen wird und wenn er nicht performt, dann ist er raus. Ich glaube nicht, dass es so kommen wird, aber für den Preis kann man es machen. Und apropos für den Preis kann man es machen, bevor wir nämlich gleich zu CJ Gardner-Johnson kommen und da wird über den Preis zu reden sein, kurz zu Zach Bowen. Also das ist natürlich eher ein Kandidat, vor allen Dingen auch für die Special Teams. Bowen, das hat man gesehen bei den Saints, der kann auch Edge Rusher spielen, ist jetzt kein traditioneller Linebacker, hat in 684 Karrieresnaps immerhin 466 Mal kam er über die Edge. Aber er hat natürlich jetzt nie mehr als 27% der Defense-Snaps in den vergangenen 4 Jahren gespielt und eben meistens in den Special-Teams. Also von daher ist es sicherlich ein guter Special-Teamer, ein guter Backup, kein schlechter Deal, auch nichts, was man jetzt länger diskutieren müsste. Und jetzt kommen wir zu jemandem, den wir definitiv ein bisschen länger diskutieren wollen.
Ja, er hat sich ja, habe ich gerade gesagt, er hat sich ja erstmal entschuldigt, ne, bei Amtsantritt. Fand ich schon irgendwie spannend.
Ja, ich meine, es war auch sicherlich notwendig, also jetzt nicht uns gegenüber, wir haben das Thema auch schon die letzten 2 Folgen diskutiert. Ich sag's jetzt mal einfach flapsig, er ist halt irgendwie ein Bad Boy. Er ist jemand, der sicherlich jetzt nicht in Harvard studiert hat, ist ein emotionaler Spieler, es ist jemand, der kreist batzt, es ist ein Trash-Talker. Von daher haben wir beide da nie ein großes Ding rausgemacht, weil wir wussten ja vorher, wie er sich gegenüber den Fans geäußert hat. Und trotzdem haben wir gesagt, das ist jemand, der Secondary gut tun würde. Ich glaube, es war nicht schlecht. Ich habe mir auch mal die Kommentare darunter durchgelesen. Die meisten Leute sehen das auch sehr entspannt. Ich habe dann so gelesen, du hast die Eagles mal gehasst, aber ich als Eagles-Fan hasse die Eagles auch manchmal. Das war wirklich so das, was man öfters mal gelesen hat. Ja, ich glaube, daran kann man den Haken machen. Wie gesagt, du willst so jemanden haben, der auch mal so ein bisschen over the top ist. Das ist nicht mein Bauchschmerz. Ich habe einen anderen Bauchschmerz, aber ich würde den Ball erstmal zu dir spielen. Wie ordnest du das Signing von CJ Gardner-Johnson ein?
Na, ich finde es vor allem auch nochmal spannend in Relation zum Karriereende von Fletcher Cox. Denn jetzt hast du hier nochmal jemanden mit einer Stimme, den du brauchst im Lockerroom. Das finde ich auf der einen Seite total spannend. Auf der anderen Seite finde ich spannend im Zusammenhang mit der möglichen Verpflichtung von Superstar-Safety Justin Simmons. Der ist 4-mal All-Pro bei den Broncos nach 8 Saisons entlassen. Und offenbar, Tim, gibt es gerade intensive Gespräche trotz des Gardner-Johnson-Signings. Das finde ich auch nochmal spannend. Gardner-Johnson kann ja Slot und Safety spielen. Also Simmons, vielleicht kommt der ja auch noch. Also das wäre schon ein Hammer.
Das wäre in der Tat ein Hammer. Wir müssen ja immer unseren Disclaimer dran machen. Wenn ihr das jetzt hört, ist es Mittwochabends bei uns. Vielleicht ist in der Zwischenzeit schon was passiert. Und ich schließe das definitiv nicht aus, dass in den nächsten Tagen da was passieren wird. Weil Simmons wird nicht mehr allzu lange auf dem Markt sein. Das wäre definitiv ein Hammer. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten würde, vor dem Hintergrund, dass auf Linebacker definitiv was passieren muss, weil, und jetzt gehen wir immer noch nicht auf den Elefanten, der im Raum steht, sondern das ganze Thema erstmal von der anderen Seite beleuchtend. CJ Gardner-Johnson hat viele Stärken. Dazu gehört sicherlich dazu, dass er natürlich eine Turnover-Maschine ist. Das hat er in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Er hat 7 Interceptions in den letzten 15 Regular Games gehabt, die er gespielt hat. Seine Schwäche ist aber sicherlich das Tackling, weil er beispielsweise in der Saison 2022 11 Missed Tackles hatte. Wir haben in der letzten Saison leidvoll erfahren, dass das Tackling eins der großen Probleme war bei den Eagles, gerade in der Secondary. Es war sehr schlimm und das haben wir eben gerade nicht gesagt. Das ganze Thema Run Defense beispielsweise ist nicht die Stärke von Bryce Huff. Also er ist ein sehr, sehr guter Pass Rusher. Er ist aber kein guter Spieler gegen den Run. Das erklärt auch, warum er relativ wenige Snaps hatte. Ich meine, er hatte jetzt mal ganz kurz zurück zu Bryce Huff. Er hatte mit 20% Pressures bei seinen Pass Rush Snaps mehr als Myles Garrett und Reddick. Wenn man das jetzt mal natürlich einsortiert, hat er aber auch deutlich weniger Snaps gespielt, nämlich vor allen Dingen bei den Passing Downs, weil er eben in der Run-Verteidigung nicht so gut ist. Sein höchster Snap-Count war in einem Spiel 35. Josh Sweat beispielsweise hat in 16 Spielen mehr gehabt als das. Auf was will ich hinaus? Du hast jetzt sozusagen mit Bryce Huff jemanden geholt, der nicht gut gegen den Lauf verteidigt. Du hast jetzt generell das Problem, dass du Tackling-Probleme hast, Laufverteidigungsprobleme, auch auf der Linebacker-Position und auf der Safety-Position. Jetzt hast du viel Geld ausgegeben für einen Safety, jetzt kommen wir nämlich gleich zum Elefanten, für CJ Gardner-Johnson. Holst dann vielleicht noch Simmons, okay, ja, das wird ein paar Probleme lösen. Hast aber, und das ist so ein bisschen mein Bauchschmerz, auf der Linebacker-Position noch nicht wirklich was. Das ist dann, Stand jetzt, die große Schwäche, vielleicht mit Corner. Und natürlich adressieren es die Eagles vielleicht früh, aber gerade bei jemandem, den du in der First Round holst, zieht jetzt ja nicht jeder so wie ein Micah Parsons, wo du weißt, okay, krass, du holst dir den und dann ist da alles Problem mit gelöst. Da habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wirklich in der Tat, dass jetzt CJ Gardner-Johnson auch, was das Tackling angeht, jetzt nicht der Beste ist und mit Linebacker ein großes Loch. Bleiben wir erstmal nur beim Sportlichen, bevor wir dann zu Finanzen kommen. Wie siehst du das? Also würdest du jetzt sagen, so ein Simmons müssen die Eagles machen oder sagst du mit dem Geld, weil dann ist nicht mehr viel Geld übrig. Vielleicht kann man noch ein bisschen Geld schaffen, wenn wir diese Verlängerung machen, die ich erwähnt hatte bei Reddick. Aber würdest du das machen mit der Lücke, die wir dann auch vor allem vor ihm sehen auf Linebacker?
Das ist jetzt alles wieder Glaskugel, Tim, logischerweise, aber ich sehe es ähnlich wie du. Bevor du nicht nach außen kommuniziert hast und hoffentlich nach innen weißt, was du tust, auf dieser Linebacker-Position, solltest du diesen Move definitiv nicht machen. Auch wenn es natürlich wie immer mal kurz in den Fingern juckt, wenn man sieht, dass man Justin Simmons haben kann mit 4-mal All-Pro. Aber ich gebe dir recht, wenn wir über Needs sprechen und das, was zuerst passieren muss, Stand heute, Mittwochabend, dann muss es sicherlich die Linebacker-Position sein, die zu adressieren ist als allererstes.
Das stimmt. Und jetzt kommen wir mal zum Elefanten, zumindest aus dem Elefanten, der hier bei mir im Wohnzimmer steht. Und das ist natürlich das Gehalt, was er bekommt. Es sind 11 Millionen pro Jahr, also 3 Jahre sind es, $33 Millionen. 11 Millionen pro Jahr. Das ganz unemotional, wenn man sich das mal anschaut. CJ Gardner-Johnson, für ihn wollten die Eagles in der letzten Offseason keine $8 Millionen Jahresgehalt zahlen. Ja, das ist nicht passiert. Er hat das Geld, den langfristigen Vertrag dann auch nicht in Detroit bekommen. Klar, wir wissen, der Cap ist angestiegen. Aber die Eagles wollten, und wie gesagt, wir gucken es uns ganz unemotional an, in der letzten Offseason keine $8 Millionen für CJ Gardner-Johnson zahlen. Deswegen ist er dann eben zu Detroit gegangen. Ein Jahr später, nachdem CJ Gardner-Johnson de facto fast die ganze Saison ausgefallen ist, zahlt man ihm plötzlich $11 Millionen für 3 Jahre. Ja, er ist jung, offensichtlich verletzungsanfällig und ich finde den Preispunkt, jetzt bin ich einmal kontrovers, ich bin ja oft ein Mann des Ausgleichs, finde ich, ist zu viel Geld. Auch wenn ich mich freue, wie gesagt, wir sind vom Sportlichen weg, toller Spieler, wir freuen uns, dass er da ist, er bringt auch den Vibe rein, er bringt den Swag rein. Ich finde es rein finanziell gesehen zu teuer.
Jetzt wissen wir natürlich nicht, was die medizinische Abteilung der Philadelphia Eagles möglicherweise weiß. Also Dinge, die wir vielleicht nicht wissen. Das Thema Verletzung, das ist ein großes bei CJ Gardner-Johnson. Und zu dem Preis, da hätte ich auch so meine losen Zweifel. Deswegen unterschreibe ich dir das an dieser Stelle. Ich hoffe nur, dass man in der medizinischen Abteilung einfach weiß, was man kriegt, wenn man CJ Gardner-Johnson zurückholt zu diesem Preis.
Und wenn wir mal diesen Verletzungsaspekt sozusagen rausrechnen, und das sehe ich genauso wie du, Flo, die werden schon ein gutes medizinisches Personal haben, um diese Evaluierung zu treffen, dann lässt sich nur festhalten, wie gesagt, ein gesunder Spieler, er war noch nie verletzt, du kriegst ihn in der letzten Saison, willst ihn nicht kriegen für 8 Millionen und ein Jahr später, wie gesagt, er ist immer gesund gewesen, zahlst ihm plötzlich 11. Woher die Differenz? Und das kann ich mir nur so erklären, dass man, das hat ja Howie Roseman am Ende der letzten Saison jetzt nochmal in der Offseason zugegeben, man hat diese Abgänge unterschätzt, man hat vor allen Dingen die Abgänge in der Secondary unterschätzt und ich glaube, das wollen sie nicht mehr haben und dementsprechend vielleicht overpayen sie hier ein bisschen, weil man gesehen hat, dass man dort in der letzten Saison einen Fehler gemacht hat.
CJ Gardner-Johnson kommt also. Es gibt aber auch ein paar, die nicht kommen zu den Philadelphia Eagles. Einer von ihnen ist Andrew Van Ginkel. Der unterschreibt nämlich bei den Minnesota Vikings für 2 Jahre. 20 Millionen, 14 garantiert. Wir finden es doppelt traurig, denn er wäre ein super Fit gewesen für die Eagles. Der hat ja unter Vic Fangio, erinnern wir uns nochmal kurz dran, in dieser 3-4 Zone Defense der Miami Dolphins ein echt gutes Jahr gehabt, hat Inside und Outside gespielt. 69 Tackles, eine Interception. 6 Sacks, Career High übrigens. Ja, schade, der wandert jetzt also in die NFC North zu den Vikings. Noch schader, dass damit Tims Take zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts, wir geben es zu, die Geschichte ist jetzt noch nicht so lang, aber trotzdem, zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts lag Tim mit seinem Take falsch. Du hast nämlich gesagt, Andrew Van Ginkelt nach Philadelphia.
Das habe ich gesagt, da stehe ich dazu. Natürlich, wie bei allem, gibt's auch dafür eine Entschuldigung. Das war unsere wildeste Folge, weil das die erste Folge war, wo wir uns mal überlegt haben, wer von den ganzen Free Agents könnte denn eigentlich kommen. Und das war auch die Folge, wo wir zum Beispiel, das Gerücht hast du nämlich aufgebracht, lieber Flo, damit beschäftigt haben, ob Derrick Henry zu den Eagles kommt. Und dann war wirklich, in der Folge habe ich wirklich gestruggelt zu sagen, was ist eigentlich mein Tim's Take? Und dann habe ich gesagt, okay, komm, da wird's Andrew Van Ginkel, weil Henry wird's auf keinen Fall. Ich stehe dazu trotzdem, es ist der erste Take, der falsch war. Aber, jetzt muss ich natürlich noch ein Aber sagen, aber du hast mich gar nicht gelobt, dass in der Folge, beziehungsweise in der letzten Woche, nicht nur ein Tim's Take sich bewahrheitet hat mit dem Retirement von Cox und der Verlängerung von Graham, sondern ein zweiter war richtig. Erinnerst du dich?
Ich will mich jetzt gerade nicht erinnern.
Ja, nämlich Tim's Take aus Folge 3 war richtig, als ich nach der Saison gesagt habe, dass leider Swift die Eagles verlassen wird. Das ist nun amtlich. Das ist amtlich und der junge Mann wird jetzt wo spielen, Flo? Im Norden. Bei den Bears.
bei den Chicago Bears. Ja, ich finde es nach wie vor sehr traurig, aber mit der Saquon-Verpflichtung ist es dann auch wieder okay. Wie gesagt, es riecht gut in der Küche weiterhin und ob es dann auch schmeckt, das werden wir dann sehen. Und manchmal muss man, wie sagt man, Reisende ziehen lassen?
So sieht es aus.
O-Liner John Runyon Jr. kommt auch nicht zu den Eagles. Übrigens, Tim, großes Lob an dich an dieser Stelle dafür, dass das mit Tims Take zu DeAndre Swift geklappt hat. Wirklich gut, gut gemacht.
Vielen Dank, vielen Dank. Und Runyon hatten wir auch auf dem Schirm und der wurde auch richtig bezahlt.
Ja, der kommt ja von den Green Bay Packers und geht zu den New York Giants. Und dabei, Tim, hätte der ja zumindest historisch eigentlich tausendmal besser zu den Eagles gepasst, ne? Also jetzt mal vom Sportlichen abgesehen.
Das ist völlig richtig, weil er hat natürlich eine Familienhistorie, nämlich sein Vater, das hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge erwähnt, hat 9 Jahre für die Eagles gespielt, von 2000 bis 2008. Er bekommt jetzt für 3 Jahre 30 Millionen Dollar. Wir wollen jetzt nicht zu tief auf die Giants eingehen, aber es ist schon sehr smart, dass jetzt dort auch mal die O-Line gestärkt wird, weil das Problem hat man erkannt. Aber übrigens, einen ganz interessanten Fun-Fact, Flo, den haben wir zu Saquon Barkley überhaupt nicht erwähnt. Ich frage mich eigentlich, warum nicht? Weil der hat natürlich auch eine Philly-Vergangenheit. Er hat ja in Penn State gespielt am College. Deswegen waren ja die Reaktionen auch so euphorisch in Pennsylvania. Und es gibt dort auch eine kleine lustige Geschichte, die fällt mir nur gerade ein. Habt ihr vielleicht da draußen gesehen? Es gab vor ein paar Jahren offensichtlich einen Eagles-Fan, der bei einem Spiel der Philadelphia Eagles im Lincoln Financial Field saß und ein Philadelphia Eagles Trikot, kein Penn State Trikot, sondern Philadelphia Eagles Trikot anhatte mit der 26 und Barkley drauf. Und darunter gab es jetzt die wunderbarsten Kommentare aller Jungs, das ist der Beweis, Zeitreisende sind unter uns. Dann war natürlich noch die Frage, ob diese Person, wenn man sie dann findet, wenn man mal zu ihr nach Hause geht, auch schon den Super Bowl Ring von diesem Jahr hat, weil das ja offensichtlich ein Zeitreisender, der wusste, dass Saquon Barkley sich den Eagles anschließen wird. Ganz lustige Anekdote, aber long story short, worauf wollten wir hinaus? John Runyon Jr. hat leider eine familiäre Vergangenheit bei den Eagles, die nicht fortgesetzt wird. Saquon Barkley kommt zurück nach Penn State, beziehungsweise nach Pennsylvania, wo er ja quasi an Penn State studiert hat. Ja, und dann ist auch noch ein anderer von der vom Zettel gesprungen, auf dem wir ihn stehen hatten, nämlich Xavier McKinney.
Ja, noch ein Name weg vom Safety-Markt, muss man sagen, der echt überkocht dieses Jahr. Xavier McKinney geht zu den Packers, schade. Der ist ja ein richtig guter Buddy von Jalen Hurts, ne? Bekommt einen 4-Jahres-Deal über 68 Millionen. Der ist einfach zu teuer, oder?
Ja, überkochen tut jetzt auch sein Konto mit 17 Millionen Dollar pro Jahr. Also das ist schon krass. Er ist ein super Spieler, hat's verdient. Aber da muss ich sagen, da hätte ich genauso Bauchschmerzen gehabt wie bei den 11 Millionen für Gardner Johnson. Das sind immerhin nochmal 6 Millionen Dollar Unterschied pro Jahr. Also das ist schon eine Hausnummer, die Packers da bezahlen. Ja, jetzt ist natürlich, es gibt noch einen zweiten Elefanten. Das ist eigentlich ein noch größerer Elefant als der Finanzelefant von CJ Gardner-Johnson, der hier bei mir um die Ecke steht. Also, das ist ja quasi ein Elefant, der ist so groß, der passt ja gar nicht in den Raum. Was gibt's Neues vom ewigen Sneed-Flo?
Wollen wir das jetzt echt nochmal aufmachen hier?
Das Ding geht jetzt immer so weiter.
Ich hab was Neues zu LeJarius Sneed.
Ja, jetzt hau's raus, ich bin gespannt.
Ganz konkret gibt es jetzt nichts Neues, aber außer vielleicht, dass sich die Tennessee Titans jetzt wohl auch zu Wort gemeldet haben und auch interessiert sind, das sollt ihr schon mal wissen. Und außerdem, das kann ich berichten an dieser Stelle, hat der ewige LeJarius Sneed bei einem Charity-Event der Chiefs auf die Frage nach seiner Zukunft gesagt, und jetzt können wir interpretieren, 2 Ringe sind legendär, aber 3, einen Ring zu bekommen, davon wirst du niemals müde. Meine Empfehlung an LeJarius Sneed, hol dir deinen 3. Ring doch einfach mit den Philadelphia Eagles. Mehr dazu hoffentlich bald.
Das ist korrekt. Und bevor wir gleich zu einer ganz beliebten Kategorie kommen, wollen wir natürlich auch nochmal einen kleinen Shoutout machen. Unter anderem war nämlich Bero so fleißig und hat uns mal unsere Aufforderung Folge geleistet, mal unsere grundsätzlichen Needs, die wir in den letzten Wochen mal so ein bisschen geschildert haben, ein paar Ideen geschickt. Bero, du wirst es gemerkt haben, einen Teil davon haben wir auch aufgenommen, einen anderen Teil, den würden wir nochmal ausführlich besprechen, weil sonst sprengen wir diesen zeitlichen Rahmen komplett. Also erstmal vielen Dank nochmal dafür.
Danke.
Und ja, herzlichen Dank. Und die größten grundsätzlichen Needs, da können wir vielleicht auch nochmal kurz 2, 3 Sätze jetzt, die hier noch da sind, weil es hat sich so viel getan. Nächste Woche wird sich noch mehr getan haben, aber Stand jetzt. Größte Needs bei den Eagles, meine persönliche Meinung, und Flo ergänzt es sehr gerne. Ganz klar Linebacker, wir haben es beide gesagt, da haben wir so ein bisschen Bauchschmerzen. Slot-Receiver habe ich noch keine Bauchschmerzen, aber ist ein großer Need. Ich sehe den Need auch durch das Retirement von Cox auf Defensive Tackle. Ich habe es erwähnt, auch mit Tim's Take. Ja, und definitiv noch Corner, wenngleich ich glaube, dass das auch sicherlich früh im Draft adressiert werden könnte. Running Back sehe ich erstmal noch entspannt. Ich glaube, das holt man sich in einer späteren Runde im Draft. Wie siehst du es, Flo?
Ja, ähnlich, also Linebacker, deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht groß mehr drüber sprechen, ist sicherlich der allergrößte Need an dieser Stelle. Und dann haben wir ein paar Themen, die uns sicher in den nächsten Tagen und Wochen weiter beschäftigen. QB2, da ist ja jetzt tatsächlich, ich habe es zu Beginn mal kurz adressiert, Justin Fields in den Raum geworfen worden. Und wenn man da drüber nachdenkt, dann ergibt das vielleicht sogar Sinn mit Justin Fields als Quarterback 2. Und dann habe ich ja jetzt nochmal, Stichwort Wide Receiver 3, nochmal den Namen Odell Beckham Jr. mal wieder gehört. Den hatten wir ja letztes Jahr schon mal in Verbindung mit den Eagles in der Free Agency. Aber auch da, ich bin mir gar nicht sicher, wir haben es kurz besprochen, bevor wir aufgezeichnet haben, ist der eigentlich ein Slot-Receiver? Nee, ist er nicht, oder? Oder hat der nochmal die Position geändert mit fortschreitendem Alter und weniger Performance?
Ja, ich würde definitiv da lieber einen jüngeren Receiver sehen auf der Position, ja. Der natürlich auch einen deutlich günstigeren Preispunkt hat, als Odell Beckham Jr. das hat. Das definitiv. Ich fände das, und jetzt wollen wir natürlich nicht die Diskussion anfangen, aber das Fields-Thema oder ein vergleichbares, wenn du jemanden seines Kalibers, und es ist ja ein guter Quarterback, wie er gezeigt hat, holst, dann hast du nach 3 Wochen direkt wieder so eine Quarterback-Controversy und das würde ich nicht wollen. Jetzt hatte irgendwie klar, hatte Hurts kein gutes letztes Jahr. Wenn du jetzt jemanden holst, der potenziell ein Starter sein kann, dann dauert es genau 2 Wochen, wenn es ein schlechtes Spiel gibt oder wenn es 2 schlechte Spiele in 2 Wochen gibt. Und dann hast du diese Diskussion in Philadelphia, das kann ich dir Brief und Siegel geben, dass das passieren wird. Lieber holst du jetzt nochmal einen wieder für ein Jahr, einen guten Backup. Und wenn dann Jalen Hurts vielleicht ein bisschen struggelt, dann kannst du nächstes Jahr so einen Move machen. Aber ich glaube, das würde so viel Unruhe reinbringen, das fände ich nicht gut.
Das ist fair. Wir sind auf jeden Fall total gespannt, wie es da weitergeht. Die spektakulärste Verpflichtung bisher sicher die von Saquon Barkley, da sind wir uns einig. Auch und vor allem, weil er eben von den New York Giants, von einem Division Rival aus der NFC East kommt. Und diese Rivalität, die gibt's schon ein paar Tage. Hier ist unser PFF für diese Woche.
Ja, was könnte sich heute bei den Philly Fun Facts mehr anbieten, als mal ein bisschen auf diesen Beef mit den Giants einzugehen? Wir haben es ja schon gemacht, aber die Frage ist natürlich, woher rührt denn der eigentlich? Es ist natürlich die offensichtliche Antwort. Ja klar, die sind in derselben Division, das will man nicht. Da gehört natürlich aber auch eine ganze Menge an Historie dazu. Man darf nicht vergessen, die Giants sind ja noch älter als die Philadelphia Eagles. Sie wurden 1925 gegründet, die Eagles 1933 ins Leben gerufen und dann in die NFL aufgenommen. Das heißt natürlich, seit 1933 ist extrem viel passiert. Das heißt, wir haben nicht nur die Division-Brisanz, wir haben nicht nur die geografische Distanz, weil Philadelphia und New York, wie wir alle wissen, liegt ja sehr eng aneinander. Wir haben aber auch vor allen Dingen in diesen ganzen Jahren, die es seit 1933 gibt, unglaublich viele denkwürdige Spiele, Anekdoten und Funfacts identifizieren können. Und 5, die aus unserer Sicht besonders interessant sind und diese Rivalität beschreiben, die haben wir mal rausgepickt. Und wir hoffen, dass da der ein oder andere Schmunzler dabei ist oder das ein oder andere Aha-Erlebnis. Und da lehne ich mich mal aus dem Fenster, das Aha-Erlebnis, das wird es auf jeden Fall geben. Aber fangen wir erstmal an. Und ich habe überlegt, wie sortiere ich diese 5 interessanten Funfacts und Anekdoten? Und ich habe gedacht, okay, machen wir es einfach mal chronologisch. Aus meiner Sicht, der erste, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reinhaut, ist der sogenannte Hit 1960. Legendäres Spiel, 20. November 1960, gab es von einer der Philadelphia Eagles-Ikonen. Ich habe sie tatsächlich in der letzten Woche mal gedroppt. Das ist nämlich Chuck Bednarik. Damals seinerzeit diverse Positionen gespielt, unter anderem auch Pass-Rusher. Und der hat den Running Back der Giants, nämlich Frank Gifford, so sauber von der Blindside gehittet, gilt bis heute. Und googelt das bitte mal. Flo lacht schon. Googelt das bitte mal oder geht mal auf YouTube und gebt das mal ein. Chuck Bednarik, The Hit. Ja, dann findet ihr das auf jeden Fall. Bis heute gilt das als einer der härtesten Tackles in der Geschichte der National Football League. Das, und das ist ein bisschen traurig, also wir schmunzeln darüber, ist ein sauberer Hit geworden von der Blindside. Komplett fair, aber hat natürlich den guten Mann komplett aus den Schuhen gerissen. Bewusstlos geworden, wurde mit der Trage vom Feld getragen, deswegen ist es natürlich traurig, macht man keine Witze drüber. Fiel insgesamt mit einer schweren Gehirnerschütterung 18 Monate aus. Also das ist mal ein Hit gewesen, der sehr, sehr hart war. Wie gesagt, legendär, natürlich auch in der Geschichte dieser Rivalität dieser beiden Teams. Bringt immer Brisanz rein, so eine schwere Verletzung, die keiner will, die auch ein Chuck Bednarik sicherlich nicht wollte. Es gibt dann ein etwas erfreulicheres Erlebnis, zumindest aus Eagles Sicht. Und das kennt sicherlich jeder von euch da draußen. Das Miracle at the Meadowlands. Da gibt es gleich zwei davon. Das erste Miracle war nämlich 1978. Das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel zwischen den Giants und den Eagles, eben im Giants Stadium. 20 Sekunden vor Schluss stand es da nämlich 17-12 für die Giants. Das Spiel war eigentlich de facto vorbei, weil nämlich die Giants den Ball hatten. Das heißt, da können wir uns alle denken, 20 Sekunden Verschluss, okay, da kannst du die Zeit auslaufen lassen, das Spiel ist rum. Ja, was ist passiert? Da ist ziemlich viel schiefgelaufen, nämlich, dass der Offensive Coordinator der Giants damals nämlich einen Laufspielzug geordert hat, weil nämlich vorher sie nämlich beim Abknien mal überrannt wurden von den Eagles. So, jetzt kam er also auf diese Idee, dass total smart wäre, diese 20 Sekunden auslaufen zu lassen durch einen Run-Spielzug. Ja, das ist aber katastrophal schiefgegangen und das führte zum Miracle at the Meadowlands, weil nämlich bei der Übergabe von Quarterback auf Running Back das so vermasselt wurde, dass der Ball gefumbled wurde und der Eagles-Cornerback Herm Edwards sich dann den Fumble geschnappt hat und dann tatsächlich bei 20 Sekunden Restlaufzeit und Ballbesitz der Giants zum entscheidenden Touchdown in die Endzone der Giants marschiert ist. Unfassbare Geschichte, habt ihr sicherlich auch schon mal gesehen. Die Eagles kennen das als Miracle at the Meadowlands. Unter dem Namen wird es in New York keiner kennen, sondern dort heißt es einfach nur The Fumble.
Ja, natürlich.
Es ist eine sensationelle Geschichte. Und jetzt komme ich zu dem absoluten Ober-Fun-Fact. Und das ist wirklich unfassbar. Und Flo, ich bin gespannt, ob du davon schon mal gehört hast. Dieser Fumble, nämlich dieses Missgeschicks und dieser nicht besonders cleveren Entscheidung, bei eigenem Ballbesitz 20 Sekunden vor Schluss dann diesen Laufspielzug zu machen, der führte tatsächlich zur weiten Verbreitung der Victory Formation. Das ist so schief gelaufen. Die Victory Formation wurde dadurch nicht erfunden, aber die Victory Formation wurde dadurch krass gepusht, weil man einfach gesehen hat, was alles schief gehen kann. Das Spiel wurde de facto durch diesen Lauf verloren. Und diese Victory Formation, wo man sich ja wirklich ganz, ganz eng um den Center versammelt, heutzutage greift da keiner mehr wirklich an, aber als die Beginne dieser Victory Formation kam, dann war das wirklich so eine Mauer zu bauen rund um den Ball. Ja, und das ist wirklich ein super spannender Funfact, wie ich finde.
Wie gut, dass es dich gibt hier in unserem PFF. Sehr schön.
Ja, kleiner, die Victory Formation taucht dann vielleicht auch nochmal in unserem Sendungstitel auf, aber dazu kommen wir später, weil es gibt ja noch das zweite Miracle at the New Meadowlands und das ist auch ganz lustig, weil nämlich im ersten Spiel des neuen Stadions, also des New Meadowlands Stadiums, lagen und damals ging es um die wirklich den Sieg in der NFC East, beziehungsweise die Führung der NFC East, führten am 19. Dezember nämlich 2010 die Giants mit 31-10, 7 Minuten vor Spielende, also schon eine sehr, sehr deutliche Führung in dieser aussichtslosen Lage und deswegen ist natürlich so ein legendäres Spiel für die Eagles-Fans, haben die Eagles dann nochmal alles rausgehauen und haben tatsächlich das Spiel gedreht. Und jetzt kommt der nächste lustige Fun-Fact und ihr kennt vielleicht die Grundgeschichte. Es gab am Schluss nochmal mit wenigen Sekunden zu spielen einen Punt der Giants. Den hat dann quasi Deshaun Jackson, legendärer Receiver der Eagles, aufgenommen und hat einen 65-Yard-Punt-Return-Touchdown mit auslaufender Uhr erzielt, um dann einen 38-31-Sieg zu erreichen. Bis heute ist das, und das ist zumindest das, was ich online gefunden habe und auch in meinen schlauen Büchern, bis heute ist das der erste und einzige Walk-Off-Punt-Return in der Geschichte der NFL. Also absolut, absolut wilde Geschichte mit diesen zwei Meadowlands-Miracles, die beide Male so historisch waren. Und das Ganze abrunden nochmal so ein bisschen, weil ich meine, ganz ehrlich, da können wir uns alle nicht wirklich erinnern. Klar, der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin war natürlich auch schon 2010 logischerweise dabei. Das Jahr bei dem Meadowlands Miracle 1978, wahrscheinlich die allerwenigsten hier im Podcast. Deswegen habe ich einfach mal geschaut, was gibt's denn für frische Geschichten, ja, wo mal so ein bisschen Rivalität und Brisanz zwischen Eagles und Giants kam. Und da haben wir natürlich dieses ganz legendäre Spiel am 3. Januar 21, wo nämlich Doug Peterson vermeintlich, wir unterhalten uns mal unserer Meinung, getankt hat im letzten Spiel der Saison, wo nämlich die Eagles de facto, ja, es ging natürlich um nichts mehr. Die Giants hätten noch die NFC East gewinnen können, dafür hätten aber dann die Eagles gegen die Washington Commanders, die damals noch das Washington Football Team waren, gewinnen müssen. Das haben sie nicht getan. Sie haben mit einigen Ersatzleuten gespielt, die haben das Spiel verloren. Danach wurde natürlich Doug Peterson hart kritisiert für Tanking. Ob das so gewesen ist, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hat es den Eagles nicht geschadet, weil durch diese Niederlage die Eagles im NFL-Draft um 3 Plätze vorrückten, nämlich auf den 6. Platz. Und das sozusagen ist jetzt nämlich auch der Link, warum das Ganze nochmal ein bisschen brisanter wurde. Also erstmal da wurde den Giants de facto die Postseason genommen. In diesem darauffolgenden Draft, wo ja die Eagles dadurch 3 Plätze vorrückten und eine sehr gute Ausgangsposition hatten, haben die Eagles, ihr werdet euch alle erinnern, mit den Dolphins die Picks getauscht. Sie sind dadurch zurückgefallen auf den 12. Platz im Draft. Hinter die Giants haben dadurch nochmal einen extra First-Rounder bekommen. Der wurde ja auch nicht allzu schlecht eingesetzt, wie wir alle wissen. Und was ist dann passiert? Dementsprechend könnte man sagen, okay, so weit, so gut. Die Eagles kriegen einen First-Round-Pick. Wunderbar, liegen ja hinter den Giants. Ja, was haben die Eagles dann gemacht? Und das ist bis heute einfach eine unglaublich lustige Geschichte aus Eagles Sicht. Mit einem der anderen großen Rivalen, nämlich die Picks getauscht mit den Dallas Cowboys. So sind sie quasi genau eins vor die New York Giants gesprungen und haben sich Devontae Smith gekrallt, den Heisman-Trophy-Sieger 2020, wo man sich sehr sicher war, dass die Giants ihn holen würden. Und da ist man sich deswegen so sicher, weil nämlich die Giants dann auch zurückgegangen sind, haben sich an 20. Stelle dann nämlich den Right Receiver geholt, den sie brauchten, beziehungsweise kräftig daneben gegriffen. Sie haben sich nämlich Kadarius Toney geholt und das Ganze ist nicht so gut ausgegangen. Also von daher eine wunderbare Verkettung von Dingen, die einfach sehr pro Eagles und ja sehr unglücklich für die Giants gelaufen sind. Und die letzte lustige Anekdote, die kennt ihr sicherlich auch, die meisten von euch. Und das ist auch nochmal eine ganz, ganz tolle Geschichte, weil da, glaube ich, irgendein Maulwurf in New York arbeitet, im Bürgermeisteramt, wie man hier in Deutschland sagen würde. Und ja, logischerweise ist New York dann eher Giants oder Jets Territory. Auf jeden Fall gibt es da jemanden und man geht davon aus, dass es jemand aus der Stadt war oder vielleicht auch einfach nur ein Mitarbeiter im Empire State Building, was logischerweise nicht die Town Hall ist, aber normalerweise wird das ja in der Stadt abgestimmt, wie die Skyline beleuchtet wird. Und als tatsächlich die Eagles 2023, letztes Jahr, die NFC-Meisterschaft geholt haben gegen die 49ers, wurde ja tatsächlich, Flo, du erinnerst dich vielleicht, das Empire State Building in Kelly Green beleuchtet. Ja, da kann man sich vorstellen, was da für ein Shitstorm los war und selbst der Bürgermeister Eric Adams von New York ist komplett ausgerastet und sagt, das kann ihr nicht machen. Also überlegt euch das mal, ja, als wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Kansas City bei einem Sieg der 49ers irgendwo dann das 49ers irgendwie ja, Design aufleuchtet. Also von daher lustige Geschichte, das sicherlich der jüngste von einer Vielzahl an kuriosen Geschichten, die Beleuchtung des Empire State Buildings in Kelly Green. Und jetzt kommt noch eine Frage, Flo. Seit 1933 gibt es dieses Matchup. Ich verrate, wie oft die gegeneinander gespielt haben, aber ich verrate nicht den Stand in der aktuellen Historie. Was denkst du denn, wer führt in dieser langwierigen Rivalität zwischen den Giants und den Eagles? 185 Mal gegeneinander gespielt, wer führt? Und ich sag dazu, es ist sehr knapp.
Regular Season oder Postseason?
All Time. Können wir beides gerne machen. Also es ist beides derselbe, der führt.
Postseason tippe ich 3-2 für die Eagles.
Damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ist dir das bewusst?
Nee. Und All-Time tippe ich 94-89-2 für die Eagles.
Ja, das ist krass. Also man könnte meinen, irgendwie, du hättest das alles auswendig gelernt. weil in der Tat hat Flo komplett recht. Ihr seht mich fassungslos, weil es kann ja nicht sein, dass Flo sich vorher informiert hat.
Ja, Ich habe gegoogelt.
Aber hast du auch gegoogelt? Und jetzt kriege ich dich. Jetzt kriege ich dich, Flo. Jetzt kriege ich dich. Wie war denn das Resultat des ersten Spiels 1933 am 15. Oktober zwischen den Giants und Eagles?
Es gibt ja zwei Unentschieden. Ich sag 0-0.
Ja, schön wär's aus Sicht der Eagles. Das ist bis heute das größte Desaster, was die Philadelphia Eagles jemals erlebt haben gegen die Giants. Ein 56-0.
Das streichen wir bitte schnell aus der Historie. Sowas will ich nicht hören.
Aber das heißt, wir gehen, weil wir wissen, die Eagles führen All-Time, weil wir wissen, das letzte Postseason-Spiel vor 1,5 Jahren gegen die Giants wurde auch gewonnen. Wir führen All-Time. Natürlich haben die Giants jetzt ein paar mehr Super Bowl-Sieger als die Eagles. Das ändert sich aber vielleicht schon diese Saison, dass wir da ein bisschen aufholen können. Von daher ganz interessant, die Philly-Fun-Facts und natürlich die Rivalität zu den Giants, die, wie wir jetzt gelernt haben, ganz viele spannende, lustige Anekdoten hat.
Dann machen wir den Free Agency Wahnsinn erstmal zu, fürs Erste zumindest. Howie Roseman, der kocht sicher noch weiter. Danke für heute, cool, dass ihr dabei wart. Tim, hast du eine Idee für den Folgentitel?
Ich habe gerade mal parallel spontan nachgedacht. Ich würde sagen, Victory Formation für Howie Roseman. Das könnte auftauchen. Aber vielleicht fällt uns noch was Besseres an.
Victory Formation für Howie Roseman. Ich hatte mir gerade noch die Finanzelefanten aufgeschrieben und Maulwürfe in New York.
Das packen wir alles zusammen, da kommt ein Weltklasse-Titel raus. Genau, und dann packen wir noch die anderen beiden Sachen dazu mit dem Maulwurf in New York. Oder wir machen Victory Formation für den Maulwurf in New York und der Finanzelefant Howie Roseman oder so.
Gut, also uns fällt auf jeden Fall was Gutes ein. Sagt gerne weiter, dass es uns gibt. Schickt uns gerne euer Feedback, wie immer. Und abonniert gerne unseren Podcast, wenn euch das gefällt, was ihr hier jede Woche hört. Und apropos jede Woche, nächste Woche gibt's den Brotherly Talk erst am Freitag statt am Donnerstag. Wir werden am Donnerstag aufzeichnen und dann am Freitag zu finden sein auf den Plattformen, wo ihr den Brotherly Talk gerne hört. Das geht terminlich diesmal nicht anders. Sorry dafür. Tipp von uns, diese Folge am Donnerstag einfach nochmal hören. Also zum zweiten Mal. Dann seid ihr gut vorbereitet. Danke euch, hat Spaß gemacht heute. Danke dir, Tim. Wir sehen und wir hören uns. Tschüss und go Birds.
Go Birds.